dieser Verordnung.
Genau, guten Morgen auch von mir. Der heutige Topf ist zweigeteilt. Wir fangen an mit den Vorschlägen zur elektronischen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das war eine gesonderte Unterlage. Und dann machen wir weiter mit Ilka mit der elektronischen Finanzberichterstattung. Jetzt in dem ersten Teil, so Pi mal Daumen eine Stunde intendiert und geplant, wollte ich Ihnen nochmal einen Überblick geben über die Konsultation, insbesondere auf die Mitglieder des Fachausschusses Finanzberichterstattung, einfach weil das Thema des RTS-Entwurfs bisher noch kein Thema bei Ihnen war im Rahmen der Tops der Fachausschusssitzungen. Ich wollte auch nochmal kurz und prägnant teilen, was denn die bisherige Fassung des Fachausschusses Nachhaltigkeitsberichterstattung zu dem Thema war. Wir hatten nämlich bereits eine Sitzung im Januar. Und dann wollte ich weitermachen mit einigen Konsultationsfragen zu ein paar Beobachtungen, die der DSC-Mitarbeiterstab gemacht hat, aber die sich auch in Diskussionen im Rahmen des Arbeitskreises mit XBL Deutschland ergeben haben, den ja das DSC gegründet hat. Genau. Ich hoffe, man hört mich und B, dass man auch die Folien sieht. Wenn nicht, genau. Also einmal kurz nicken und dann, okay, Daumen hoch, perfekt. Nämlich letztes Mal im Arbeitskreis hatte ich mit 5 Minuten geredet, dann kam es die Meldung und man hört mich gar nicht. So, kurzer Überblick, wo stehen wir im Prozess zur elektronischen Nachhaltigkeitsberichterstattung? Die EFRAG hat im letzten Jahr Entwürfe für XBL-Taxonomien erarbeitet. Das hat einmal die ESRS-Angaben, hatte ich ja noch die ESRS-Angaben bezogen, hat auch an das andere Mal die Artikel 8-Angaben nach Umwelttaxonomie. Der Prozessstrang ist auch soweit abgeschlossen. Da gab es eine Übergabe der finalen Taxonomie nach einer öffentlichen Konsultation an die ESMA. Dabei muss angemerkt werden, dass zwar sowohl die ESRS-Taxonomie als auch die Artikel-8-Taxonomie konsultiert wurden, ESMA aber nur im Rahmen der Konsultationsrückmeldung die ESRS-Taxonomie geändert hat. Die Artikel-8-Taxonomie wurde direkt an die ESMA und die Europäische Kommission gegeben. Begründung war damals, dass EFRAG nur technischer Dienstleister ist zur Erarbeitung der XBL-Taxonomien und sich inhaltlich aber nur für die ESRS-Angaben und die ESRS-Taxonomie als solche zuständig sieht. Änderungen an der Artikel 8 Taxonomie sollte dann die ESMA vornehmen, weil sie damals auch die Templates entwickelt hatte zur Taxonomieberichterstattung. Wir befinden uns jetzt im Prozessstrang der ESMA. Da wurden Konsultationsdokumente eines RTS-Entwurfs veröffentlicht. Das war schon im Dezember letzten Jahres. Dieser RTS-Entwurf enthält Tagging Rules zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, also auch die zwei XBL-Taxonomien für die ESRS und Artikel 8-Angaben. Aber es werden auch Vorschläge zur elektronischen Finanzberichterstattung gemacht. Der zweite Teil, mit dem Ilka sich dann beschäftigt im Rahmen des heutigen Talks. Die öffentliche Konsultation geht noch bis März 25. Im Anschluss an die Konsultation wird ESMA gegebenenfalls Überarbeitungen am RTS-Entwurf vornehmen und dann den finalen RTS-Entwurf an die Europäische Kommission übergeben. Das war es dann aber noch nicht. Als finalen Prozessschritt muss dann die Europäische Kommission diesen RTS mittels Delegierten Rechtsakt annehmen. Dieser Delegierte Rechtsakt kann dann auch abgelehnt oder zugestimmt werden durch das Europäische Parlament und den Rat der EU. Inhaltliche Änderungen können diese zwei Organisationen nicht mehr vornehmen. Im Anschluss folgt dann eine Veröffentlichung im Amtsblatt der EU. Die ESMA selber rechnet damit in 2026, auf keinen Fall früher. Wir kommen dann später noch zu den Vorschlägen, also in Abhängigkeit davon, wann der RTS im EU-Amtsblatt veröffentlicht wird, beziehungsweise die finalen Änderungen der ESEL-Verordnung. Davon abhängig sind dann auch die Anwendungsvorschriften und ESMA spielt da mit mehreren Alternativen, wie jeweils was die Vorschriften zum zeitlichen Anwendungsbereich anbelangt. Genau, und in den finalen Änderungen stehen dann halt auch, wann die neuen Vorschriften in Kraft treten und wann sie anzuwenden sind. Was hat das DRSC bisher im Rahmen der Konsultation bereits gemacht und was ist noch geplant? Also wir hatten bereits eine Sitzung des Fachausschusses Nachhaltigkeitsberichterstattung im Januar dazu, dann die heutige GFA-Sitzung und es folgt dann noch in dieser Woche eine weitere Sitzung des Fachausschusses Finanzberichterstattung zu dem Thema. Eine weitere GFA-Sitzung ist für März geplant. Und wahrscheinlich wird dann ein Entwurf der Stellungnahme an einem Umlaufverfahren geschickt, um diese dann zu finalisieren und rechtzeitig Ende März dann erstmal zu übergeben. Wie gesagt, hat das DSC in Kooperation mit XBL Deutschland auch einen Arbeitskreis Digitale Nachhaltigkeitsberichterstattung gegründet. jetzt oder zu der Konsultation gab zwei Sitzungen im Januar, dann vier Sitzungen soll es insgesamt im Februar geben und weitere Sitzungen sind für März geplant. Und der Fokus dieser Sitzung im Arbeitskreis liegen auf der elektronischen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Es sollen also auch Themen zur elektronischen Finanzberichterstattung diskutiert werden. Und das wurde diese Woche auch schon gemacht. Die Sitzungen sind immer so 90 Minuten. Also wir haben da wirklich Zeit, uns im Detail mit den Vorschlägen zu beschäftigen. Und die Diskussionen sollen dann halt die Diskussion hier im Fachausschuss informieren. Dann ist noch ein ESEF-Anwenderforum geplant. Damals, als wir die Unterlagen versendet haben, gab es noch keinen finalen Termin. Der steht mittlerweile schon fest, wenn ich es richtig gesehen habe. Und der DSC-Mitarbeiterstab in Person von Ilka Karnitz und mir, wir sind auch in Arbeitsgruppe von XBL Deutschland vertreten. Und ja, da wird auch die Konsultation diskutiert. Ja, die Informationen daraus oder die Diskussionsergebnisse nehmen wir dann noch mit für die Diskussion im Arbeitskreis und hier in den Fachausschusssitzungen, wobei viele Mitglieder bei den AGs in XBL Deutschland auch Mitglieder im Arbeitskreis sind. Dann hatte das DSC bereits letztes Jahr eine Stellungnahme zu den XBL-Taxonomien der EFRAG veröffentlicht. Hier nochmal ein paar Hauptinhalte. Damals wussten wir ja noch nicht, wie die Vorschläge zu den Taking Rules sind. Hier, da ging es wirklich nur um die Taxonomien. Nichtsdestotrotz hat sich das DRSC auch schon darüber hinaus geäußert auf Aspekte, die nicht nur die Taxonomien als solche betreffen. Einige Hauptinhalte waren beispielsweise, wie hier geschrieben, dass die Vorgaben zur Auszeichnung nicht über die Anforderungen der eigentlichen Berichtspflichten in den ESRS und in der Taxonomieverordnung hinausgehen sollten, dass Nutzer des menschenlesbaren Formats nicht besser oder schlechter gestellt werden sollten als Nutzer des maschinenlesbaren Formates der Angaben, dass hinreichende Übergangsvorschriften notwendig sind, insbesondere für solche Unternehmen, die bisher keine ESEF-Erfahrung haben, also keine Emittenten sind. Und nicht alle Taxonomie-Elemente waren der Nachhaltigkeitsangaben sollten verpflichtend auszuzeichnen sein. Das gilt insbesondere für sogenannte Level-3-Elemente für narrative Angaben, da diese sehr aufwendig auszuzeichnen sind und es auch Herausforderungen bei der Prüfung gibt. Zu dem Aspekt kommen wir später noch. Außerdem war noch ein Punkt, dass Mehrfachauszeichnungen derselben Angaben so weit wie möglich vermieden werden sollten, weil es einfach zusätzlichen Aufwand bedeutet. Ich habe versucht, möglichst überblicksartig nochmal auf einer Folie Ihnen zu zeigen, was sich die ESMA im Hinblick auf Übergangsvorschriften zur elektronischen Nachhaltigkeitsberichterstattung ausgedacht hat. Einerseits wird hier differenziert zwischen sogenannten PIs, also den Unternehmen von öffentlichem Interesse, das sind die kapitalmarktorientierten Unternehmen, Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen. Zwischen denen wird differenziert und zwischen allen anderen Unternehmen, die zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, gemäß CSRD und dann auch zur elektronischen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Jahresangabe bezieht sich hier auf die Jahre, in denen erstmals berichtet wird. Also Unternehmen haben nach den EU-Vorschriften zumindest erstmals ESRS-Angaben in 2025 für ab dem 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahre zu machen. Dann wird hier unterschieden zwischen Alternative 1 und 2. Hier oder damit meint ESMA diesen Aspekt, den ich bereits gesagt hatte, dass abhängig ist, wann die finalen Änderungen im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden. Alternative 1 sagt oder unterstellt, dass die Änderungen im EU-Amtsblatt im ersten Halbjahr veröffentlicht werden. Alternative 2 sagt im zweiten Halbjahr 2026. Das heißt, bei der Alternative 1, wenn die Veränderungen im ersten Halbjahr 2026 veröffentlicht werden, im EU-Amtsblatt soll bereits ab 1. Januar 2026 beginnende Geschäftsjahre diese Änderungen gelten und dann im 27 bereits eine elektronische Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgen, die in verschiedene Phasen unterteilt ist. Dieser Ablauf, Phase 1, Phase 2, Phase 3 gilt nur für ESRS-Angaben. Taxonomieangaben starten genauso bei der Alternative 1 in 2027, für PIs, für Nicht-PIs dann 2028. Allerdings gibt es da kein Phasenmodell für die Artikel 8-Angaben. Ja, interessant war hier halt schon mal festzustellen, dass bei dieser Unterscheidung zwischen PI und Nicht-PIs, die ESMA anstellt, dass es eine andere Logik ist wie die Übergangsvorschriften der CSRD. Nämlich da wird zwischen NFRD und Nicht-NFRD-Anwendern unterschieden, nicht generell über PIs. Das heißt, gerade die großen Kreditinstitute, großen Versicherungsunternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern, die bisher nicht zur NFRD-Berichterstattung verpflichtet werden, sollen trotzdem so früh wie möglich zur elektronischen Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden. Was ja einfach ein Unterschied ist zu den Übergangsvorschriften der CSRD. Wir kommen aber dazu noch später. Ich mach mal kurz keinen Stummschalten. Genau. Was bedeuten jetzt diese Phasen? Man sieht oben in den Spalten, jede Phase für diese ESRS-Angaben soll 2 Jahre betragen. Und bei den Phasen wird erstmal unterschieden in Datentypen, quantitative Angaben, seminarrative Angaben, narrative Angaben, aber auch Validation Rules. Und abhängig davon, um welche Angaben es handelt, beispielsweise qualitative Angaben, abhängig von in welcher Phase sollen denn hier Angaben ausgezeichnet werden? Man sieht beispielsweise bei den quantitativen Angaben in Phase 1 sollen bereits alle quantitativen ESRS-Angaben ausgezeichnet werden, außer also die unternehmensspezifischen Angaben und May Data Points. Und genau so peu à peu hat sich dann die ESMA überlegt, dass mit jeder Phase mehr Angaben für mehr ESRS ausgezeichnet werden sollen. Zu diesen Übergangsvorschriften kommen wir dann aber gleich auch noch. Da hatte sich auch der Fachausschuss Nachhaltigkeitsberichterstattung bereits geäußert. Was sind jetzt diese Level-3-Angaben, insbesondere für narrative Angaben? Das ist die Logik, die der ESRS folgt. Die ESRS haben Berichtspflichten, die sich auf einzelne Textziffern beziehen, dann hier 19, 20, 22. Eine ganze Berichtsangabe oder eine ganze Berichtspflicht, das wäre dann sozusagen ja, die Berichtspflicht, die mehrere Textziffern umfasst, ist eine sogenannte Level-1, Angabe. Dann die darunterliegenden A, B, C-Angaben unter diesen Textziffern sind sogenannte Level-2-Angaben nach der Logik. Und dann in römischen Ziffern, also I, I, I und dann, naja, römisch 3, sind die sogenannten granularen Level-3-narrative Angaben. Und nach dieser Unterscheidungslogik sind dann auch die Übergangsvorschriften gegliedert. Jetzt zu den vorläufigen Meinungen, die bereits eingesammelt wurden in der Fachausschusssitzung im Januar von Fachausschuss Nachhaltigkeitsberichterstattung. Es gab hier eine Konsultationsfrage, ob man übereinstimmt mit diesem Phased Approach und der Proposed Timeline. Und da hat sich der Fachausschuss Nachhaltigkeitsberichterstattung geäußert, dass die Verschiebung der erstmaligen Anwendung auf spätere Jahre befürwortet wird, da sich bis dahin möglicherweise der fehlende Nutzen der ESEF oder das ESEF herausgestellt hat und dadurch weitere gesetzgeberische Änderungen vorgenommen werden könnten. Die Logik war hier, dass wenn überhaupt, sollte nicht schon in 2027 bei der Alternative 1 gestartet werden, sondern wenn möglich erst in 2028, sodass Unternehmen, wenn beispielsweise die Änderungen Mitte Juni veröffentlicht werden im EU-Amtsblatt, dass nicht gleich elektronisch ausgezeichnet werden sollte für die Abgaben halt fürs Geschäftsjahr 2026 und dann schon eine elektronische Berichterstattung 2027 erfolgen sollte, sondern hier nochmal dann ein Gap-Jahr ist für 2028 mindestens. Es gab eine Frage 3. Do you agree with only considering an additional staggered approach based on the type of large undertakings? Also hier war wieder diese Differenzierung zwischen PIES und Nicht-PIES. Hat sich der Fachausschuss bereits in der Januarsitzung geäußert, dass eine Unterteilung der Unternehmen in PIE und Nicht-PIE-Unternehmen nicht sinnvoll erscheint, sollte sich eher an der bisherigen ESEF-Erfahrung der Ersteller orientiert werden. Das heißt, Unternehmen, die bereits über ESEF-Erfahrung im Hinblick auf die Auszeichnung verfügen, sollten vor allem anderen Unternehmen die neuen Vorschriften anzuwenden haben. Wie bereits erwähnt, das würde dann vor allen Dingen diese großen Kreditinstitute und großen Versicherungsunternehmen betreffen, die bisher nicht zur NFRD verpflichtet sind. Die werden ja genauso behandelt wie alle anderen Unternehmen der zweiten Kohorte und deswegen sollten sie halt auch bei der elektronischen Finanzberichterstattung eher später kommen, weil sie halt nicht im Kapitalmarkt orientiert sind. Sollte einfach gesagt werden, die Unternehmen, die über diese Verfahren verfügen, sollten als erstes berichten müssen. Wohlgemerkt wäre das dann hier auch eine Unterscheidung, weil große Kreditinstitute und große Versicherungsunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern müssen ja nicht zwangsweise auch kapitalmarktorientiert sein und haben deswegen unter Umständen auch keine ESEF-Erfahrung. Es gab eine Frage 4. Do you agree with the phases in the content to be marked up as outlined for each phase? Das war dieses Drei-Phasen-Modell in der Unterscheidung zwischen quantitativen, seminarativen, narrativen Angaben und den Tagging Rules. So ein Phasenmodell wurde grundsätzlich begrüßt, da Unternehmen so mit jeder neuen ESEF-Phase Erfahrung sammeln können. Jedoch bietet die erste Phase keine ausreichenden Erleichterungen, was der Intention der ersten Phase als Kennenlernphase widerspricht. Warum? Wenn man sich diese erste Phase anschaut, die 2 Jahre dauert, Bei den quantitativen Angaben sollten halt alle quantitativen Angaben über alle ESAs ausgezeichnet werden, natürlich nur solche, die das Unternehmen auch selbst macht im menschenlesbaren Format, beziehungsweise die jetzt wesentlich erachtet wurden. Bei den seminarativen Angaben sollen nur die Angaben nach ESRS 2 und ESRS E1 ausgezeichnet werden. Das betrifft dann auch aber auch die themenspezifischen Impacts, Risks und Opportunities Angaben nach IWO 1. Bei den narrativen Angaben sollen ja auch die ESRS 2 und ESRS E1 Angaben ausgezeichnet werden. Und hier bereits im granularsten Level, in diesen Level 3 Angaben, während die alle anderen ESRS Angaben nur auf Level 1, das heißt auf Ebene der großen Berichtspflichten, also Textblock Tagging, ausgezeichnet werden sollen. Wenn man sich das aber so anschaut, dadurch, dass bereits über alle ESRS hinweg alle quantitativen Datenpunkte ausgezeichnet werden sollen und gerade bei diesen umfangreichen ESRS 2 Angaben und ESRS E1 Angaben, das sind die klimabezogenen Angaben, stellt das keine große Erleichterung dar, weil bereits ESRS E1 und ESRS 2 so umfänglich sind, A, und B, bereits alle Daten sich mit allen Datentypen beschäftigt werden muss, wobei halt narrative Angaben durchaus sehr komplex in Level 3, auf Level 3 Ebene auszuzeichnen sind und hier viel zu bedenken ist, wenn es nur dazu beachten ist. Man muss auch immer im Hinterblick haben, dass es auch eine verpflichtende Prüfung dieser elektronischen Nachhaltigkeitsberichterstattung gibt. Und auch die quantitativen Angaben waren durchaus, oder wenn man die bisherige ESA-Verfahren sich anschaut, gibt es ja auch durchaus Herausforderungen. Das heißt, Unternehmen, die bisher keine ESA-Verfahrung haben, werden bereits in dieser ersten Phase vor große Herausforderungen gestellt. Und hier sollte auf jeden Fall nochmal abgeschichtet werden, um diese Kennenlernphase ja, für Erstanwender des ESEF leichter zu machen. Für die elektronische Berichterstattung der Artikel 8-Angaben gemäß der Taxonomieverordnung sollte ebenfalls ein Phasenmodell eingeführt werden. Die erste Phase sollte hierbei nur Auszeichnungen der Meldebögen umfassen, wohingegen die zweite Phase auch die Auszeichnung narrativer Angaben umfassen sollte. Die Artikel 8-Angaben nach der Taxonomieverordnung sind ja bereits in Meldebögen stark standardisiert und es gibt nur wenig narrative Angaben. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, macht es hier halt Sinn oder wurde vorgeschlagen, dass es Sinn macht, auf zwei Phasen sich auszuteilen, sodass man sich als Erstanwender in der ersten Phase erstmal auf diese quantitativen Angaben in Meldebögen konzentrieren kann, weil die dann teilweise schon sehr ausführlich sind. Wenn man sich beispielsweise die Meldebögen für Kreditinstitute anschaut, die gehen über sehr, sehr viele Seiten. Und auch das ist schon eine Herausforderung an sich. Gerade narrative Angaben sollten dann erst in der zweiten Phase erfolgen, um auch einen Gleichlauf mit diesem Phasing in der ESRS hinzubekommen. Wichtiger Punkt war hier noch, dass die Europäische Kommission oder die ESMA oder beide laufend eruieren sollten, ob der Aufwand für Ersteller in jeder Phase verhältnismäßig ist im Hinblick auf die Interessen der Nutzer der Angaben. Wir kommen später noch zu einer Frage, die haben wir bisher noch nicht diskutiert, weder im Fachausschuss Nachhaltigkeitsberichterstattung noch im GFA, das ist nämlich eine Review Clause. Da kommen wir nochmal dazu, welche Vorschriften sich hier die ESMA ausgedacht hat, um zu eruieren, ob die Vorschriften sinnvoll sind oder nicht und in welcher Phase. Es gab noch eine Meinung, do you agree with the inclusion of a review clause that would trigger stock taking by ESMA to consider any necessary adjustments in response to the evolving circumstances? Hier auch das gleiche wieder vor, also es sollte halt in jeder Phase oder laufend eruiert werden, ob dieser Aufwand für Ersteller gerechtfertigt ist. Also es spielt so ein bisschen rein in diesen verschiedenen Phasen. Manchmal muss man noch gucken oder werden wir dann gucken, welche Antwort zu welcher Frage am besten passt oder nochmal referenzieren auf bereits getätigte Antworten in anderen Fragen. Bevor wir jetzt beginnen mit Themen, die entweder der DSC-Mitarbeiterstab identifiziert hat oder die im Arbeitskreis Digitale Nachhaltigkeitsberichterstattung oder im Rahmen der AGs bei XBL Deutschland thematisiert wurden, haben Sie im Hinblick auf die Vorschriften zur elektronischen Nachhaltigkeitsberichterstattung, haben Sie da bereits Beobachtungen gemacht, die Sie gerne teilen würden und die sagen, das sollte auf jeden Fall in die Stellungnahme aufgenommen werden? Ich würde erstmal Ihnen dafür die Möglichkeit geben, sich hier zu äußern, bevor jetzt unsere Vorschläge kommen. Vielleicht stellt sich ja auch raus, dass es Überschneidungen gibt, dass Sachen, die wir gesehen haben, haben Sie bereits auch gesehen. Das wäre dann auch ein guter Indikator, das definitiv in die Stellungnahme aufzunehmen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Okay, jetzt bei diesen Beobachtungen habe ich Ihnen meistens erstmal die Vorschrift aus dem RTS als Screenshot hier eingefügt und dahinter dann so ein paar Beobachtungen. Also hier geht es nochmal um die Frage 2, die bezieht sich insbesondere auf die ESRS-Angaben. Do you agree with the phased approach and the proposed timeline? Und wir haben hier die Vorschrift, dass large undertakings and parent undertakings of large groups at a price shall mark up the disclosures in the ESS sustainability for financial years beginning on or after 1st January. Dann steht hier halt diese Übergangsvorschrift, je nachdem, wann der RTS im EU-Amtsblatt veröffentlicht wird. Und dass dann hier nochmal eine Differenzierung gemacht wird zwischen large pies und large undertakings. Ich versuche nochmal, das wäre im Endeffekt hier diese Phase, ob es jetzt in 2027 nach Alternative 1 erstmal beginnen soll und dann für alle anderen Pies in 2028 oder nach Alternative 2, wenn die Vorschriften im zweiten Halbjahr veröffentlicht werden, dann in 2028 oder 29. Hier war nochmal eine Überlegung. Naja, Moment mal, also wenn die Änderung der ESEF-Verordnung vor dem oder im ersten Halbjahr 2026 im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden sollten, und dann bereits wie ab dem 1. Januar 2026 beginnende Geschäftsjahr anzuwenden sind, ist diese erste Alternative. Dann würden ja die dann geltenden Anforderungen zur elektronischen Nachhaltigkeitsberichterstattung relativ schnell, nämlich bereits im folgenden Jahr müsste dann bereits berichtet sein, wer. Dann könnten wahrscheinlich keine technischen Tests bezüglich der neuen Vorschriften durchgeführt werden. Aber das ist halt schon kritisch, weil auch die Softwareanbieter, die Software für das Tagging, für die elektronische Auszeichnung bereitstellen, genug Zeit brauchen, einfach um die entsprechenden Anforderungen auch qualitativ hochwertig umsetzen zu können. Also hier war ein bisschen die Logik, wenn es schon an der Software scheitert oder es große Probleme gibt, dann geht es hinten raus, wird alles nur noch komplizierter, aufwendiger, schlimmer, gerade im Hinblick auf eine Aufstellungslösung. Das könnte halt ein weiteres Argument dafür sein, dass die, egal in welcher Alternative und egal für welches Unternehmen, dass man sich sowieso darauf aussprechen könnte, frühestens ab 2028 eine elektronische Nachhaltigkeitsberichterstattung einzuführen, sodass man das Jahr 2027 einfach hätte, um softwareseitig hier Tests durchzuführen, um qualitativ hochwertige Software anbieten zu können, weil ohne die funktioniert die ganze Übung einfach nicht. Gibt es hierzu Rückmeldungen? Macht das aus Ihrer Sicht Sinn oder sagen beispielsweise Nutzervertreter, nee, wir können und wollen nicht auf die Daten warten, gerne so früh wie möglich, beziehungsweise so wie von der ESMA vorgeschlagen. Hier würde mich Ihre Meinung zu dieser Beobachtung nochmal interessieren, gerade im Hinblick auf das Argument, eine solide Software wird halt gebraucht und dafür wäre ausreichend Zeit für einen Test schon notwendig. Also im Arbeitskreis für Software in Deutschland wurde das von Softwareanbietern so vorgebracht. Deswegen halte ich persönlich das für ein valides Argument und würde das, wenn keine Widerrede ist, zumindest in den Entwurf eine Stellungnahme auch aufnehmen. In Klammern, wir haben ja im Umlaufverfahren dann noch die Möglichkeit, Anmerkungen oder Änderungen an diesem Entwurf der Stellungnahme vorzunehmen und diesen Aspekt dann gegebenenfalls weit auszubauen oder wegzustreichen. Okay, dann zum weiteren Aspekt oder zur weiteren Frage. Hier geht es um die Abbildungen von Beziehungen innerhalb der ESRS-Angaben. Es gibt die Frage 4. Do you agree with the phases and the content to be marked up as outlined for each phase? Hier ist eine Vorschrift, die sich auf die letzte dieser drei Phasen, also die dritte Phase, bezieht. Und in der letzten Phase, das wäre dann ab in der Alternative 1, für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ab 2031, also gefühlt noch weit in der Zukunft, gibt es die Vorschrift oder gibt es diesen Buchstaben D, dass Relationships between Markup Disclosures shall be digital provided using the corresponding fact-to-fact relationships defined in the ESRS Core Taxonomy. Was bedeutet das? Also so richtig sicher bin ich mir über diesen Vorschriften auch nicht. Wir werden die nächste Woche nochmal im Arbeitskreis diskutieren. Aber was ich stark vermute, ist, was gemeint wurde, diesen linken Teil des Screenshots. Also die ESRS-Angaben haben eine inhärente Logik. Es gibt einen Double Materiality-Ansatz. Das heißt, nicht alle ESRS-Angaben müssen berichtet werden, sondern nur solche, die als wesentlich erachtet werden. Wie werden wesentliche Angaben identifiziert? Naja, man muss schauen, welche Impacts, Risk Opportunities, also welche Auswirkungen, Risiken, Chancen werden identifiziert, welche Wesen werden identifiziert, die mit wesentlichen Topics, Subtopics, Subtopics verbunden sind. Das heißt, ich muss schauen erstmal, welche Impacts, Risk Opportunities habe ich auf ein Nachhaltigkeitsthema, die in den ESS diskutiert oder aufgezeigt sind. Dann muss ich diese Impacts, Risk Opportunities bewerten. Mithilfe dieser Bewertung identifiziere ich dann wesentliche Topics, Subtopics, wie hier Climate beispielsweise. Und diese wesentlichen Themen sind dann wieder mit bestimmten Berichtspflichten verbunden. Und abhängig von diesen Berichtspflichten habe ich dann eine Angabe zu machen oder halt auch nicht, ob ich Policies habe. Auch hier, man muss halt keine Policies haben, aber wenn nicht, wenn es trotzdem ein wesentliches Thema ist, muss ich halt angeben, ob ich eine Policy habe oder nicht. Weiter geht so die Logik, ob ich Targets habe, also Ziele, ob ich Maßnahmen und Ressourcen auf diese Ziele verwende und gegebenenfalls dann Metriken. Also es gibt hier bestimmte inhärente Zusammenhänge zwischen diversen ESRS-Angaben, die ja, dem Unternehmen halt oder mit dessen Hilfe ein Unternehmen ein gutes Bild abgeben kann für Nutzer, welche wesentlichen Angaben hier gemacht wurden, welche wesentlichen Themen mit Nachhaltigkeitsbezug identifiziert wurden und wie das Unternehmen mit diesen Themen verfährt, ob es beispielsweise Ziele hat zur Treibhausgasminderung. Diese Beziehungen werden auch mit Hilfe oder sind darstellbar mit Hilfe der ESRS-Taxonomie, können also auch im elektronischen bzw. maschinenlesbaren Format dargestellt werden mit diesen Verbindungen, wie ich auf der linken Seite dargestellt. Und zwei Probleme. A, bisher wurde kein Fieldtest durchgeführt mit Hilfe der ESRS-Taxonomie. Deswegen war zumindest teilweise unklar, wie diese Beziehungen technisch dargestellt werden können. Es geht wohl, die Frage ist halt nur, wie genau bzw. wie möglichst effizient und wie gemein, also es gibt auch mehrere Wege, die zum Ziel führen, welcher Weg da genommen werden muss oder ob die Unternehmen Freiheiten bestehen. Die ESMA sagt auch hier, ja, uns ist bewusst, dass halt die Taxonomie kann das darstellen. Bei der Software müssen wir mal gucken, die funktioniert anscheinend auch. Allerdings wird gerade an zusätzlichen Spezifikationen von XBRL International gearbeitet, damit diese Beziehungen besser und klarer dargestellt werden können mit Hilfe einer maschinenlesbaren Auszeichnung. Okay, also man kann wohl diese Beziehungen technisch darstellen. Es ist derzeit noch komplex. Da gibt es vielleicht in Zukunft möglicherweise hier noch Erleichterung auf technischer Ebene. Man muss dann halt die Taxonomie, wenn es diese Spezifikation von XBRL International geht, soll die halt aktualisiert werden. Okay. Aber wenn man sich mal dieses Beziehungsmuster anschaut und dann weiterdenkt, dass das halt maschinenlesbar auch auswertbar ist für Nutzer, was durchaus einen Mehrwert hätte, wenn man sich sagen kann, irgendwie in einer komprimierten Darstellung, welche Themen sind nachhaltig und darauf gleich welche habe ich darauf Policies, Ziele, Maßnahmen etc. pp. Wäre das sicherlich ein Mehrwert für Nutzer. Aber wir hatten halt im letzten Jahr in unserer DLC-Stellungnahme gesagt, Moment, Nutzer des maschinenlesbaren Formates sollten nicht besser oder schlechter gestellt werden als Nutzer des maschinenlesbaren Formates. Zumindest könnte man unterstellen, dass wenn technisch diese Beziehung sehr übersichtlich, klar und strukturiert dargestellt werden kann auf technischer Ebene und maschinenlesbar auswertbar, dass dann in diesem Fall die Nutzer des maschinenlesbaren Formates mehr Infos bereitgestellt werden als Nutzer des menschenlesbaren Formats. Weil wenn ich mir die bisherigen ESRS-Berichte so durchgelesen habe, die aus anderen EU-Ländern bereits jetzt öffentlich einsehbar sind, dann muss man sagen, dass man als Mensch schon über Seiten teilweise blättern muss, dass es halt diese Angaben sind vorhanden. Das sind ja auch die ESRS-Angaben, die so nach der ESRS-Logik zu berichten sind. Aber im menschenlesbaren Format ist es ja weniger komfortabel, diese Beziehungen sich darstellen zu lassen, weil man halt blättern muss, man muss ein bisschen selber suchen, anstatt das im maschinenlesbaren Format sich einfach ausspucken zu lassen auf einen Blick, was an sich eine super Funktionalität ist. Zudem, also wie bereits gesagt, die Auszeichnung solcher Beziehungen ist noch neu und derzeit besteht einfach keine Erfahrung damit. Und im Arbeitskreis hatten wir uns mal versucht, mit diesen Beziehungen auseinanderzusetzen. So, teilweise haben wir es geschafft, aber wir waren uns da echt unsicher, ob das das Ergebnis ist, was eigentlich intentiert ist. Wohlgemerkt, damals, als wir letztes Jahr uns ein bisschen damit beschäftigt hatten, gab es noch keine Tagging-Rules, weil die ESMA sagt auch nicht genau, wie diese Beziehungen dargestellt werden sollen. Also das irgendwie ist neu und da fehlt einfach noch, da fehlen klare Vorgaben und Erfahrungen, wie man diese Beziehungen darstellt. Und interessant ist halt auch die Formulierungen im RTS-Text, dass diese Relationships, die ja innerhalb der ESRS so darzustellen sind, dass die using the corresponding fact-to-fact relationships. Wenn man jetzt aber zurückguckt auf die explanatory note der EFRAG vom letzten Jahr, wo sie die ESRS-Taxonomie erklären, da wird nicht von fact-to-fact relationships gesprochen. Da wird gesagt, dass diese Verbindungen mit Hilfe einfach jetzt mal hier Zitat, using explicit dimensions in an enumeration element, link between IVs und topics, and type dimensions for the link between IVs, policies, actions and targets genutzt werden sollen. Also ein bisschen abhängig davon, welches Element hier mit welchem zusammenhängt, sollen unterschiedliche technische Lösungen angewendet werden, nach Überlegungen der EFRAG vom letzten Jahr. Aber dieses Wort Fact-to-Fact-Relationship findet sich einfach nicht. Und deswegen ist halt auch unklar, ob sich die Vorschrift D überhaupt auf diese Beziehungen bezieht, ob diese Beziehungen denn als solche überhaupt maschinenlesbar auszuzeichnen sind. Ist vielleicht die Buchstabe C hierzu gemeint? Where necessary, the relevant XBL dimensions should also be applied, weil hier gesagt wurde, man soll explicit dimensions nutzen bei der maschinenlesbaren Auszeichnung. Also es ist eine sehr unklare Vorschrift, was wir bis jetzt so rausgefunden haben. So wirklich wusste keiner. Also es gibt so eine Beziehungen, man kann sie auch maschinenlesbar darstellen im elektronischen Format, aber so richtig weiß man nicht wie, man hat auch noch keine Erfahrung damit und man weiß nicht mal, welche Vorschrift des RTS hierzu anwendbar ist. Und zu diesem Aspekt wollte ich Sie mal fragen, ist Ihnen das auch schon bei Ihren Überlegungen vorgekommen? Haben Sie sich damit schon irgendwie beschäftigt? Sind Sie darüber gestolpert? Weil zur Not würde ich diesen Aspekt zumindest in der Stellungnahme mal thematisieren. Und ja, erstmal sozusagen auffordern, hier für Klarstellungen zu sorgen, wie ob und wie solche Beziehungen, die es ja gibt, auszuzeichnen sind. Gerade im Hinblick darauf, zumindest auch der Äußerung unserer Stellungnahme vom letzten Jahr, dass halt die Nutzer des menschenlesbaren Formates nicht besser oder schlechter gestellt werden sollten als die Nutzer des maschinenlesbaren Formates. Das ist ja auch nochmal ein Aspekt, der hier so ein bisschen reinspielt. Also hierzu Meinungen. Ich bilde mal gerade diese Beziehungen hier ab. Also diese Beziehungen gibt es halt, die sind halt auch ESRS inhärent. Das ist halt auch eine sinnvolle Logik für die Berichterstattung und das wäre halt für Nutzer des maschinenlesbaren Formats sehr, sehr komfortabel, wenn man sich diese Beziehungen so klar strukturiert ausspucken lassen könnte. Also Mehrwert meines Erachtens hätte es schon. Die Frage ist halt nur, kommt man da hin? Wenn ja, wie? Das wird halt nicht klargestellt. Kann ja auch ein Mehrwert sein, wenn es nicht klargestellt wird. Und dann gibt es hier eine Diskriminierung für Nutzer des menschenlesbaren Formates. Aber muss man die vielleicht hinnehmen, weil es halt für die Nutzer des menschenlesbaren Formates so einen Mehrwert hätte, diese Beziehungen hier zu sehen. Muss man erstmal wahrscheinlich schlucken und das nochmal sacken lassen, weil es auch nicht trivial ist und hier schon ein ziemlich technischer Aspekt. Sven.
Also vielleicht nur ein kurzer Kommentar, gar nicht so technisch jetzt im Detail zu dem Punkt, aber die Frage, die dahinter steht, die du gestellt hast, ich glaube, das ist ja eine ganz zentrale Frage dieses ganzen Projektes. Insbesondere, wenn wir jetzt tatsächlich, sei es jetzt eine Aufschlüsselungs- oder eine Offenlegungslösung oder wie auch immer, aber von der Grundidee ja mehr und mehr dahingehend zu sagen, das ist auch das originäre Vehikel, in dem erstellt und gedacht wird. Und wenn sich das natürlich in Summe weiter wegbewegt von der Menschenlesbarkeit, das ist ja eine ganz grundsätzliche Frage, ist das tatsächlich langfristig dem Ziel förderlich, wenn ich sage, ich baue technische und auch intellektuelle Barrieren hier noch auf, für einen Menschen das zu erfassen, für die Maschine ist das vielleicht schön, aber im ganzen Sinne auch der Lesbarkeit, der Auswertbarkeit, der Verständlichkeit ist das tatsächlich der richtige Weg. Gerade eben, wenn man jetzt sagt, das Elektronische wird sozusagen das führende Format. Und ich glaube, da müsste man schon ganz grundsätzlich mal versuchen, eine gewisse Positionierung irgendwie so ein Stück weit ja auch vor die Klammer zu ziehen und sagen, also wie weit soll man jetzt da gehen? Ne? Was ist wirklich ein sinnvoller Balanceakt, um sich nicht hier komplett sozusagen der Maschine ergeben zu müssen, was dann auch die Auswertung ausgeht, jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert. Das wollte ich nur noch mal so ein bisschen mitgeben an der Stelle, jetzt unabhängig hier von dem technischen Klein-Klein.
Also ich kann dir sagen, so eine Grundsatzdiskussion werden wir auch nochmal im Arbeitskreis anführen. Das zieht sich halt so ein bisschen immer durch im Hintergrund bei allen Konsultationsfragen. Aber genau, wir überlegen da auch gerade, wie man so grundsätzliche Themen nochmal im Rahmen der ersten Konsultation ansprechen kann. Gero?
Ja, ich wollte das unterstreichen, was Sven gesagt hat. Diese Grundsatzdiskussion finde ich auch sehr wichtig. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es ein Unternehmen hier im Kreis gibt, das zu ESEF schon mal eine Anfrage bekommen hat. Das heißt, wir fahren hier einen Riesenaufwand und meine Vermutung für nichts, also ohne Nutzen, wenn es halt keiner abfragt.
Genau, das, den Aspekt hatte ich ja schon vorher mal thematisiert, dass man auch eruieren soll, ob, egal in welcher Phase oder in welcher Übergangsverschuldung oder wie immer man sich befindet, ob man regelmäßig guckt, ob diese ESEF-Angaben überhaupt sinnvoll sind für Nutzer des Formats, also ob das überhaupt nachgefragt wird oder nicht. Weil sonst kann man sich den ganzen Aufwand, der mit jeder neuen Phase kommt, auch sparen. Und das soll halt eruiert werden. Aber wir kommen dazu noch zu einer späteren Frage. Klaus Hufler.
Ja, den Punkt würde ich auch unterstreichen. Ich glaube, Nutzen und Aufwand stehen hier kaum im Verhältnis. Insbesondere, wenn man tatsächlich so tief mit exakten Beziehungen und mit bis runter auf die narrative Ebene taggt, wie die ESMA das ja auch vorschlägt. Ich glaube, der Aufwand für dieses Tagging wird enorm groß, weil ich ja letztendlich für jede Aussage, die ich treffe, exakt abgrenzen muss, wo beginnt sie, wo endet sie, ist das Komma noch mit drin oder nicht. Das gibt endlose Diskussionen mit den Prüfern. Und das ist relativ klar, weil es natürlich da sehr schnell unterschiedliche Auffassungen zu gibt. Und es ist das Ende der Berichtskultur, wie wir sie bisher kennen. Weil ich kann das nur lösen, indem ich quasi Tag für Tag eine Aussage formuliere, quasi einen abgeschlossenen Satz. Das gibt aber keine vernünftigen, menschenlesbaren Texte mehr. Das ist dann eigentlich nur noch ein elektronisches Formular, was wir aufspannen und ausfüllen. Weil alles andere ist quasi sprachlich nicht mehr machbar. Das wird jegliche Eleganz verlieren. Das ist dann tatsächlich nur noch ein virtuelles Formular, was ich ausfülle. Und damit geht, finde ich, Berichtskultur verloren. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Es ist ein sehr, sehr großer Aufwand. Es geht die Berichtskultur verloren. Und das Dritte ist, niemand wird sich dafür interessieren. Es ist jetzt schon so, wir werden tatsächlich... Es ist nicht nachgefragt. Auf Kennzahlenebene kann ich das Ganze sogar noch nachvollziehen, dass man sagt, komm, lass uns die Kennzahlen automatisch extrahieren und auslesen. Und damit es da keine Fehler gibt, wäre Tagging vielleicht noch sinnvoll. Aber spätestens bei den Narrativen, ein Großteil der Narrative, die jetzt in den ESRS gefordert sind, interessieren sowieso schon nicht. Geschweige denn, das ist ja auch Feedback, was wir überall kriegen, es ist einfach zu viel. Auch die Kapitalmarktteilnehmer sagen uns, es ist eine Handvoll Kennzahlen und Aussagen, die wirklich relevant sind, der Rest ist nicht relevant, aber wir taggen das nachher noch durch. Das ist, also ich halte das für völlig verfehlt von der Richtung her. Lassen wir es dabei. Dankeschön.
Ich wollte nochmal einen Aspekt betonen, der hat es nicht mehr in die Arbeitspapiere geschafft, weil das erst in der Diskussion diese Woche im Arbeitspreis hochkam. Wenn wir uns nochmal die Verpflichtung zur Auszeichnung gucken in jeder Phase, bei diesen narrativen Angaben. Frau Suchschlag hat ja schon gerade gesagt, die narrativen Angaben sieht er zumindest kritisch. A, ist aufwendig, B, fehleranfällig, gerade im Rahmen der Prüfung, und C, fragt es keiner so richtig nach. Und zumindest für ESRS E1 und 2 Angaben, das sind bereits diese narrativen Angaben auf kleinster Ebene Level 3 in der ersten Phase auszuzeichnen und dann peu à peu halt in der dritten Phase dann für alle ESRS Angaben. Wir hatten in dieser Woche auch die Diskussion und hat sich mal ein Nutzer zu Wort gemeldet und hat die Aussagen bestätigt, dass diese narrativen Angaben wenig bis keinen Nutzen haben und hat mal vorgeschlagen, also So hundertprozentig haben sie schon, also sie haben zu geringen Prozentsatz Nutzen und vielleicht macht es ja Sinn, diese Level 3 Angaben nur für einen festen Katalog an Angaben zu fordern von der S-Bahn und nicht pauschal über alle drei Level 3 Angaben. Beispiel, was genannt wurde, gerade im Kontext ESS E1, Berechnungslogiken, wie kommen bestimmte Treibhausgasemissionswerte, wie hat man da gerechnet, auf Grundlage welcher Annahmen, dann wirklich nur einen kleinen Katalog von narrativen Angaben auf granularster Level 3-Ebene auszeichnen und bitte nicht pauschal alle. Das war halt mal, glaube ich, ein ganz sinnvolles Feedback auch von dem Nutzer, dass diese Level 3 narrativen Angaben wirklich zum größten Teil einfach nicht genutzt werden. Sie stehen nicht im Verhältnis zum Aufwand. Aber vielleicht wäre ein Kompromiss ein Kleinkatalog einfach, dass sie erstmal hier einen Kleinkatalog vorgibt. Und wenn beispielsweise, weil sie, kann man sich mal gut vorstellen, halt Treibhausgasemissionen berichtet werden, weil sie jetzt wesentlich erachtet wurden, dass hier dann zumindest auf kleinster Ebene diverse narrative Angaben zur Berechnungslogik getaggt werden müssen. Aber das war es auch einfach nur, um das Verständnis der quantitativen Angaben zu unterstützen. Und dann wirklich nur auf einen kleinen Katalog sich zu einigen und nicht vollumfänglich. Diesen Vorschlag fand ich relativ sinnvoll. Vielleicht nochmal Klaus Uschlag, was wäre der? Wäre das vielleicht ein Kompromiss, um halt einen geringfügigen Katalog an diesen Level 3 Angaben ja, vorzuschreiben, sofern diese Angaben überhaupt als wesentlich erachtet werden und nicht pauschal alle Level 3 Angaben?
Das wäre sicherlich ein Weg, es zu vereinfachen, dass man sich da tatsächlich auf die essentiellen Angaben reduziert. Die spannende Frage ist dann natürlich nachher wieder, welche Stakeholdergruppe kämpft dann für was und was ist dann nachher doch wieder
Richtig.
essentiell. Wenn ich in dem Prozess erlaube, die Essentials zu taggen, dann habe ich ein Drittel nachher doch getaggt. Ich befürchte, dass auch das dann einfach wieder ausufert. Also ich glaube, man sollte tatsächlich das narrative Tagging, das sollte meines Erachtens nicht stattfinden. Das ist extrem unpraktikabel, das wird unheimlich teuer. Und wie gesagt, das geht komplett am Ziel vorbei, zumal auch heute die Berichte alle schon elektronisch ausgewertet werden, nur halt ohne Tagging.
Ich gehe mal weiter zu Frage 7 und 11. Das betrifft hier eine Review-Clause, sowohl für die ESS-Angaben in elektronischer Form als auch die Artikel 8-Angaben. Ah, im Moment. Die Frage 7 kam trotzdem, genau hier. Hier ist eine Vorschrift, eine Review-Clause. Im Absatz 1 sagt, dass S-Marshall Closely Monitor the Implementation of the Market Requirements, sowohl für die Finanz- als auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und ja, considering challenges encountered by undertakings, users' needs and the evolution of reporting frameworks and technical market developments. Hier vermutlich der Hinweis dann auf das, was ja immer wieder angesprochen wird, die Entwicklung gerade bei künstlicher Intelligenz. Interessant fand ich hier vor allem diesen zweiten Absatz, der bezieht sich jetzt explizit auf die Übergangsvorschriften zu den ESS-Angaben. Zur Erinnerung, wir hatten hier ein Drei-Phasen-Modell. Hier wird gesagt, prior to the implementation of the final implementation phase of the ESS-Angaben, also das ist ja diese drei, Phase 3, bevor die stattfindet, ESMA shall assess the necessity of revising the markup requirements and where appropriate propose amendments to the ESA regulation. Das heißt, genau, wir haben ja je nach welcher Alternative, wann die Vorschriften irgendwie uns veröffentlicht werden, soll halt vor der Phase 3, also in der Phase 2, eine Post-Implementation Review erfolgen und dann geschaut werden, wie wirkt sich das aus auf Phase 3 und sollten vielleicht auch Anpassungen für die dann schon umgesetzte Phase 1 und 2 erfolgen. Grundsätzlich eine sinnvolle Vorschrift. Jetzt hatten wir bereits gesagt, also eine Post-Implementation Review bitte nach jeder Phase, also schon nach der ersten Phase. Okay. Das gilt dann auch, sollte für die Artikel 8-Angaben eine zweite Phase eingeführt werden, dann hier genauso. Und gerade bei der Formulierung, die erstmal das jetzt genutzt hat, diese Post-Implementation Review soll prior to the implementation of the final implementation phase erfolgen. Also vor der dritten Phase, aber innerhalb oder nach der zweiten Phase, ohne dass diese dritte Phase dann anzuwenden ist, Fragezeichen. Jede Phase geht über 2 Jahre, weshalb der Zeitplan für die Review unklar ist und Ergebnisse der Review nicht für den Beginn der dritten Phase berücksichtigt werden könnten. Auch ist unklar, ob es eine Post-Implementation Review nach der dritten Phase geben soll. Wir denken, man kann jetzt mal ganz einfach sich diesen Zeitplan angucken. Was ist denn, wenn, also um die Phase 1 zu bewerten zu können, muss man wahrscheinlich in Phase 2 starten, aber um die Phase 2 bei der Alternative 1 hier bewerten zu können, muss man wahrscheinlich in 2030 bis 2029 für diese erste Gruppe an Unternehmen, die PIs, denken oder halt in 2031 schauen, wie sich die Phase 2 sowohl für PIs als auch nicht PIs entwickelt hat. Aber am Ende dieser Phase 2 hat ja die dritte Phase für die PIs bereits begonnen. Das ist alles, also wirkt für mich nicht so logisch, diese Fortschritt. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, nach Logik der ESMA, man startet nach Phase 2, das heißt entweder in 31 für 30 oder in 32 für 31 eine Post-Implementation Review und ruht dann erst mit der Phase 3, macht einfach also nicht weiter, sondern wartet erstmal, was das Ergebnis dieser Post-Implementation Review ist und schaut dann, soll es Änderungen geben für die Auszeichnungspflichten der Phase 1 und 2 und soll die Phase 3 dann überhaupt noch starten und wenn ja, mit welchen Inhalten? Ja, macht da meine Überlegung so ein bisschen Sinn, wenn man diesen Zeitplan vor Augen hat. Das war, ist für mich war es wirklich fraglich, am Ende der zweiten Phase eine Post-Implementation Review für die erste und zweite Phase zu machen. Aber dann fängt ja unter Umständen schon diese dritte Phase an und dann macht ja diese Post-Implementation Review irgendwie keinen Sinn mehr. Ist das nachvollziehbar, meine Überlegungen? Haben Sie andere Meinungen dazu? Lass noch mal ein bisschen Zeit zum Überlegen. Kein Feedback jetzt, dann würde ich das erstmal so in den Stellungnahmeentwurf aufnehmen und wäre dann nochmal gespannt, was im Umlaufverfahren rauskommt. Aber ja, also für mich wirkt diese Review Clause im unausgegoren oder ja, hat keine überzeugende Logik. Hier noch eine Beobachtung zu Inhalten des ESEF-Berichtspaketes. Also diese ganzen Angaben in elektronischem Format im ESEF müssen ja dann auch berichtet werden in einem Reporting-Package an die das Unternehmensregister führende Stelle, also den Bundesanzeiger. Und hier gibt es halt die Frage 12, do you agree with the technical approach followed by ESMA with regard to incorporating ESRS and Article 8 Digital Taxonomies from AFRAG into the ESEF Taxonomy Framework? Dieses Framework beinhaltet halt auch Berichtspakete. So bisher, bei der bisherigen ESEF-Anwendung ist es relativ gut nachvollziehbar. Man hat halt einen IFRS-Konzernabschluss, der elektronisch oder maschinenlesbar auszuzeichnen ist. Diese Datei, diese Instanz kommt dann halt in ein Berichtspaket und das wird übermittelt. Jetzt könnte man aber auf die Idee kommen, naja, Moment, wir haben ja zukünftig, zumindest für Emittenten, diesen IFRS-Konzernabschluss als ein Berichtsort, Berichtspackage. Man hat den Nachhaltigkeitsbericht, der sich einerseits aus ESRS-Angaben besteht, die mithilfe der ESRS-Taxonomie ausgezeichnet wurden. Und wir haben innerhalb dieses Nachhaltigkeitsberichts auch nochmal die Artikel 8-Angaben, die mit einer Artikel 8-Taxonomie ausgezeichnet sind. So, und hier stellt sich die Frage, okay, ich kann die halt alle wahrscheinlich in einem Reporting-Package berichten. Die ESMA schreibt auch immer von einem Reporting-Package, okay. Aber was sind die Inhalte dieses Reporting-Package? Ist das dann eine Datei, eine XBRL-Instanz, wo alle ausgezeichneten Angaben drin sind? Kann ich mehrere Instanzen nehmen? Das ist schon einfach eine praktische Frage. Es kann ja vielleicht Sinn machen, dass Abteilung 1 sich nur um die Auszeichnung der Finanzangaben kümmert, Abteilung 2 die Nachhaltigkeitsangaben, da separate Dokumente erstellt werden. Vielleicht hat das auch Vorteile für die Prüfung. Und wenn man sich an die Aufstellungslösung noch bezieht, vielleicht wenn Fehler passieren, an die neue, also man hat ein fehlerhaftes Dokument erstellt, muss das nochmal neu im Rahmen des Aufstellungsprozesses erstellen. Vielleicht macht es ja auch hier Sinn, mit unterschiedlichen Dateien zu arbeiten, um diesen Prozess ein bisschen zu entschlacken. So, da hätte man jetzt erwartet, dass ESMA sich dazu äußert, ist das jetzt ein XBRL-Instanz-Dokument, sind das mehrere? Und Meines Erachtens ist sich da die ESMA irgendwie auch nicht so klar. Also wenn man sich hier die gelben Markierungen anguckt, steht bei Nummer 3, Sie Inline XBRL Instance Document, Singular. Bei Nummer 4 steht jetzt aber Sie Inline XBRL Instance Documents, Plural. Bei Nummer 5 steht wieder XBRL Instance Documents. Bei Nummer 10 beispielsweise steht XBRL Instance Document. Also man arbeitet teilweise mit Plural, teilweise mit Singular, heißt das, man hat ein Wahlrecht. Unklar. Dann gab es innerhalb der ESMA-Konsultationspapiere Ausführungen, dass ESMA hier den Latest Developments Guidance und International Best Practices folgt bei den Vorschlägen. Okay, und eine so eine Guidance ist halt ein Dokument von XBRL, International. Das heißt halt How to use a single inline XBRL-Document for multiple reports. Also hier werden die Möglichkeiten aufgestellt auf der rechten Seite, wie man jetzt verschiedene Berichte, welche Möglichkeiten man da hat, macht man die jetzt in ein Dokument, hat man verschiedene Dokumente, die man technisch zusammenfasst, sodass es als ein Dokument gilt. Man hat hier einfach verschiedene Wahlrechte und die ESMA verweist halt auf dieses Dokument. Und da wäre vermutlich die Möglichkeit geschaffen, dass man das ESET-Berichtspaket, dass man hier einfach ein Wahlrecht hat, welche Dateien man in diesem Berichtspaket packt. Denkbar wäre, dass in Zukunft mehrere Instanzen in einem ESET-Berichtspaket oder pro Paket nur eine Instanz gibt. Wohlgemerkt, ESMA scheint sich ziemlich sicher, dass es nur ein Berichtspaket geben soll, in dem dann verschiedene Dateien existieren oder halt auch nicht. Genau, also die ESET-Verordnung spricht ja schon mit a Single Reporting Package, aber immer abwechselnd von Instance Documents, die innerhalb dieses Packages sind, Plural und Singular Document oder Documents. Es ist einfach unklar, welche Freiheiten hier Erstellern ermöglicht werden. Hier ist auch so eine klassische Frage, ja, im Rahmen der Konsultationsfrage wollen wir hier um eine Klarstellung bitten, die meines Erachtens gerechtfertigt wäre, oder will man womöglich diese Unklarheiten sogar offen halten, weil damit implizit ein Wahlrecht ermöglicht wird, halt beispielsweise Berichte auf verschiedene Dateien aufzuteilen, was, wie gesagt, unter Umständen Vorteile hätte im Rahmen des Ausstellungs- und Prüfungsprozesses und Berichtigungsprozesses und das unter Umständen mehrere Abteilungen in separaten Dokumenten arbeiten können, dass beispielsweise sich eine Abteilung nur auf die Finanzberichterstattung in einem Dokument und im zweiten Dokument, dann eine andere Abteilung nur auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung fokussiert. Ja, das ist ja ein ziemlich praktisches Problem, wenn es um den Prozess des Doings geht und dann zur Übergabe halt dieses oder des Bestandteils des Reporting Packages. Gibt es hierzu Meinungen? Sind Diskussionen im Arbeitskreis, konnte nicht festgestellt werden, ob jetzt wirklich eine Instanz in den Reporting Package, also sozusagen ein Bericht, wo bereits alle Angaben enthalten sind, elektronisch ausgezeichnet, oder ob es mehrere Dateien geben könnte, eine Datei nur für Finanzberichterstattung beispielsweise und eine nur zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, oder vielleicht sogar noch weiter separiert, nur in ESRS-Angaben, nur in Artikel 8-Angaben. Das konnten wir mithilfe der ESMA-Unterlagen, die im Rahmen der Konsultation hier bereitgestellt wurden, einfach nicht feststellen. Ja, Herr Ebel.
Genau, ich hätte mal vielleicht eine Frage, vielleicht verstehe ich das auch nicht richtig, aber wenn man das in einer Datei hat, also Finanzberichterstattung, Nachhaltigkeitsberichterstattung, dann ist doch, wenn ich davon ausgehe, dass für die Finanzberichterstattung nicht die Aufstellungslösung gilt, das Ganze für die Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht möglich.
Ja.
Oder sehe ich das falsch?
Nochmal, also wir haben ja für die Finanzberichterstattung noch das klassische Papierformat. Wir haben ja genau keine
Genau.
Aufstellungslösung. Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung haben wir eine Aufstellungslösung. Jetzt könnte man ja aber vermuten, dass vielleicht, weil es wir sagen ja jetzt, wir sind beim Emittenten, der beides berichten muss. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Es gibt ja Unternehmen, die nun zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind. So, wenn wir jetzt in einem Fall genau, dass die Datei einmal nur für Zwecke der Offenlegung erstellt wurde, das ist dann nämlich die Finanzberichterstattung. Ja, die Argumentation wäre jetzt, dass wir eh den zwei Dateien hätten, richtig?
Also mein Punkt wäre, wenn ich es in eine Datei packe, wie das prozessual überhaupt funktionieren soll, dass ich dann nur für einen Teil sozusagen eine Aufstellungslösung habe.
Also ich vermute auch stark, dass bei den Vorschriften sich die ESMA nicht Gedanken gemacht hat, wie die deutsche Diskussion um die Aufstellungs- und die Offenlegungslösung geht. Aber das ist natürlich auch nochmal ein guter Aspekt. Ja, das stimmt. Sven?
Ja, also erstmal, also diesen Medienbruch hat natürlich die ESMA überhaupt nicht auf dem Zettel. Glaube ich, so denken die gar nicht. Und dann vielleicht noch zwei Punkte. Du hast jetzt gesagt, für die Nachhaltigkeitsberichterstattung gilt die Aufstellungslösung. Also präzise gilt sie für den Lagebericht.
Stimmt.
Ja, ja. Das heißt, der Medienbruch passiert zwischen, also nicht innerhalb des Lageberichts, das vielleicht nochmal zur Klarstellung, aber zumindest versus Jahresabschluss passiert er natürlich. Und eine Datei oder ein, also jetzt sehe ich die Frage, was ist ein Dokument? Es ist ja jetzt schon so, dass das technisch nicht eine Datei ist. Es ist ja jetzt quasi schon ein ZIP-Ordner, den ich da bereitstelle. Das heißt also, ich könnte ja auch sagen, naja, dann packe ich in den ZIP-Ordner noch ein PDF rein und dann sollen da alle mit glücklich werden sozusagen. Ja, aber ich habe technisch auf jeden Fall den Medienbruch plus das ganze Cross-Referencing und die anderen Folgefragen, die dann da dranhängen. Das ist auf jeden Fall so. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das die Flughöhe ist, die ESMA einnimmt.
Also das wäre jetzt nur ein Gedanke, der mir kam. Und jetzt vielleicht nutze ich die Gelegenheit, weil ich die Hand gerade oben habe. Also ich wollte einfach noch mal grundsätzlich anmerken, auch zurückkommend auf, was die Kollegen vorhin angemerkt haben. Ich meine, wir bewegen uns jetzt mit dieser ganzen Befassung irgendwo in dem System sozusagen, wie es vorgeschlagen ist. Und ich wollte einfach mal fragen, an welcher Stelle oder ob wir unterkriegen eine grundsätzliche Kritik an dem ESEF-Tagging als solchen. Da gibt es ja auch über Verbände, einzelne Unternehmen eben durchaus die Meinungsäußerung, ja, dass man das auch im Zuge einer Omnibus-Befassung oder eines Reviews grundsätzlich anpackt. Und also mein Vorschlag wäre zumindest, das irgendwo in einem Coverletter schon mal im Prinzip anzumerken, zur Sprache zu bringen, weil sonst bewegen wir uns immer in dem System. Ja, da, also beispielsweise diese Review Cycles, ja, da kann man natürlich sagen, da gibt es bestimmte Triggerpunkte oder nicht. Ja. Ich könnte auch sagen, ein Triggerpunkt ist, wenn ich über AI-basierte Lösungen sehr, sehr effizient und im Prinzip in Echtzeit nach Veröffentlichung entsprechende Auswertungen machen kann. Nur wenn ich das natürlich, weil wir vorhin auch über Softwareentwicklung, wenn ich das überhaupt nicht sozusagen angehe, dann passiert da auch nichts. Und also da wäre zumindest aus meiner Sicht sollte man jetzt in dieser Befassung das schon irgendwo unterbringen, dass es da eine grundsätzliche Kritik an dem ganzen Vorgehen als solchem gibt.
Ich glaube, dazu kann Georg was sagen. Wir hatten uns letztes Jahr auch dazu geäußert in unserer Stellungnahme zu den Taxonomien. Aber Georg.
Nein, das ist vollkommen richtig, was jetzt der Marco Ebel in dem Zusammenhang da nochmal angemahnt hat. Ich hatte es ja im Vorspann auch eben schon mal gesagt, das Thema Omnibus läuft ja derzeit im Hintergrund und wir wissen ja ungefähr in 14 Tagen, ob das jetzt insoweit erstmal in dem Omnibus enthalten ist oder nicht, in welcher Form. Generell wird natürlich das Thema Digitalisierung als Chance wahrgenommen. Die Frage ist nur, sind wir auf in der richtigen Art und Weise unterwegs? Mit unserer bisherigen Stellungnahme dazu im Omnibus, die hat sich auf den CSRD-Änderungen selber fokussiert und noch nicht unbedingt auf das Thema, das war natürlich auch schon angeklungen, aber ich würde vorschlagen, dass wir es zumindest mal formulieren für das Anschreiben, dass man sagt, es gibt grundsätzliches, sagen wir mal so, noch Wunsch nach einer, sagen wir mal so, Suche nach einer effizienteren Vorgehensweise, ne? dass man das nochmal so formulieren kann. Und nur der Punkt ist so ein bisschen, wir sind natürlich hier im Moment, Marco Ebel hat das vollkommen richtig formuliert, so ein bisschen gefangen im System, wie gesagt, wo man dann nur noch insoweit Nuancen ändern kann, aber letztendlich dort keine grundlegende Änderung mit sowas herbeiführen könnte. Ne? Dann soweit, der Punkt ist gesehen. Die Frage ist nur, sag mal so, man könnte sagen, wir nehmen jetzt gar nicht Stellung dazu, weil wir es für nicht zielführend halten, aber ich denke schon, dass wir, sag mal so, der Sache zumindest, wir werden ja ein besseres Gefühl dafür wahrscheinlich auch haben mit dem, was jetzt endlich am entweder 26. Februar oder die Woche danach dann kommt, dass wir dann ein klares Gefühl auch daraus entwickeln können im Sinne von, wo stehen wir in dem Prozess und dass das insoweit sicherlich in dem Sinne in einem Coverletter gut aufgehoben ist. Es gibt auch noch andere Meinungen dazu. Also ich, wie gesagt, haben wir ein bisschen die Problematik. Wir haben jetzt praktisch, wie auch EFRAG mit seinen Aktivitäten selber zur Standardsetzung. Da gibt es noch keine neuen Direktiven, keine neuen Ansagen von der Kommission. Es gibt eine sehr starke politische Auseinandersetzung. Das Thema, ist das jetzt das Beste oder auch nicht, haben wir auch so wahrgenommen aus der Diskussion. Dann, ich glaube, Klaus Hufschlag war ja auch dabei gewesen dann in dieser Runde da in Brüssel am 6. Februar, dass das dort auch zur Sprache gekommen ist. Nur im Moment, wie gesagt, tatsächlich im Moment bewegen wir uns da in diesem System, so wie es im Moment aufgesetzt ist. Ne? Ja.
Wir nehmen es aber mit für eine Covernote. Die wird wahrscheinlich ähnlich sein zu der vom letzten Jahr, wo der Aspekt auch schon angesprochen ist. Ah, danke für den Punkt nochmal. Dann würde ich jetzt übergeben an... Okay, egal.
Ja, vielleicht in dem Zusammenhang eine Anmerkung. Es gibt durchaus sehr positive Rückmeldungen auf die ESMA-Konsultation, also beispielsweise von XBL International, weshalb es, glaube ich, durchaus Sinn macht, auch zu den Nitty-Gritty-Details der ESMA-Konsultation Stellung zu beziehen und klar unsere Position zu den einzelnen Vorschlägen im Nitty-Gritty-Detail zu hinterlegen, weil ich glaube, sonst besteht die Gefahr, dass die Punkte einfach auch im Detail nicht gehört werden und dann der Zug an uns vorbeifährt. Also das wollte ich nur anmerken. Es gibt durchaus sehr, sehr positive Stimmen und Reaktionen auf die Vorschläge der ESMA.
Was uns aber nicht daran hindert, im Coverletter nochmal dazu was zu sagen. So. Gut. Marco, warst du denn soweit mit deinem Teil da jetzt durch?
Und ja, alles, was mir wichtig übernehmen? War, gerne. Ja. Müsste ja. Nicht, aber kann gerne.
Ja.
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Danke.
Ja, gerne. Dann übernehme ich mal zum Teil zu den Vorschlägen zur Finanzberichterstattung und versuche mal meinen Bildschirm zu teilen und nein.
Man sieht's.
Erwische immer den falschen.
Jetzt nicht mehr.
Jetzt gleich kommt's. Jetzt habe ich das, was ich wollte. Ja. Hoffentlich.
Sieht gut aus.
Ich wollte mit Ihnen zusammen zumindest mal das Grobgerüst der Vorschläge der ESMA im Konsultationsdokument mit Bezug zur Finanzberichterstattung Ihnen vorstellen und diskutieren. Mein Ziel wären so die ersten beiden oder die ersten drei Punkte, 1a bis 1c, wie hier auf der Inhaltsfolie dargelegt, mit Ihnen zu diskutieren. Das ist so ein grober Überblick über das, was die ESMA im Bereich der Finanzberichterstattung vorhat. Wir haben, und das im Sinne einer Arbeitsteilung auch noch für die Befassung im Fachausschuss Finanzberichterstattung, morgen einen Slot vorgesehen, in der wir dann einzelne Aspekte noch vertieft und weiter erörtern können und wollen. Und Ziel heute ist Ihnen erstmal so ein Überblick über dessen, woher die ESMA kommt und was so das Grundgerüst der Vorschläge für die Finanzberichterstattung ist. Die ESMA fängt ihre Vorschläge an mit einer Beschreibung der Problemdefinition oder der Ausgangssituation, die sie zum Anlass nimmt, eben einen überarbeiteten Ansatz für die Auszeichnung des Anhangs vorzuschlagen. Und diese Problemdefinition fußt aus der Grundaussage, dass das erhaltene Feedback von Erstellern und Nutzern zum ESEF bislang aus den bisherigen Erfahrungen der ESEF-Berichte eher negativ ausgefallen ist, also überwiegend negative Rückmeldung. Aus Preparer-Sicht hat die ESMA durchaus vernommen, dass das Textblock-Tagging als sehr komplex und aufwendig empfunden wird. Zwar, wenngleich die Anzahl der Elemente, die für die Auszeichnung des Konzernanhangs anzuwenden sind, zwar nur sehr begrenzt ist. ist die Anwendung des Textblock-Taggings für die Nodes dennoch sehr komplex und aufwendig. Und diese Komplexität ergibt sich aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind die fehlende Berücksichtigung des strukturellen Aufbaus der Nodes in den Taxonomie-Elementen und eben das Fehlen einer klaren Hierarchie zwischen den einzelnen Taxonomie-Elementen, was dazu führt, dass auf ein und denselben Textbaustein im Anhang mehrere Taxonomie-Elemente anzuwenden sind und es daher zu einem Multitagging kommt, sodass einzelne Absätze mit 3, 4, 5, 6 verschiedenen Taxonomie-Elementen im Einzelnen auszuzeichnen sind. Das macht es technisch komplex und sehr aufwendig und unübersichtlich. Und eben auch in der Nutzung halt schwer lesbar, schwer verwertbar. Zum anderen wird betont, dass eben dieses Textblock-Tagging natürlich auch ein Judgment erfordert. Also die Auszeichnung der Nodes erfordert Urteilsvermögen, sowohl beim Ersteller als auch beim Prüfer. Und der Prozess, einen Konsens zu finden oder das richtige Tagging zu finden, halt ein sehr aufwendiger war. Und das eben halt insgesamt sehr komplex und aufwendig gemacht hat. Aus Nutzerseite sind auch Kritikpunkte aufgeführt im Konsultationsdokument, die sich auf die mangelnde Nutzbarkeit der Textblock-Tagging im Anhang bezieht. Das ist zum einen ein Punkt der fehlenden Lesbarkeit der ausgezeichneten Inhalte bei isolierter Betrachtung. Zum Zweiten wird angeführt, dass eben die Auszeichnung oder ein Tagging von narrativen Elementen von Natur aus weniger für eine automatisierte Maschinenanalyse, maschinenbasierte Auswertung geeignet ist, weswegen das Textblock-Tagging insgesamt eben für den Nutzer eben weniger geeignet ist. Dann wurden technische Aspekte angeführt, eben dass die Erstellung der ESEF-Berichte in der Praxis meist so funktioniert, dass ein PDF-Dokument in ein iXHTML-Dokument überführt wird und dann die Auszeichnungen mit einzelnen Tags vorgenommen wird. Und wenn man das wieder dann also im iXHTML-Format sieht, dann ist die Formatierung oftmals schwierig und abhängig von der Software, die man verwendet. Und dementsprechend ist auch die Wiedergabe im menschlesbaren Format oftmals schwierig und von der Größe und Formatierung des Inhalts abhängig. Zudem wurde angeführt, dass naturgemäß eben das Textblock-Tagging insoweit limitiert ist, dass natürlich kein Detail-Tagging vorliegt, deswegen auch eben Informationen über Einheiten, Skaleninformationen, Referenzen und so weiter fehlen, die eben bei einem Detail-Tagging bereitgestellt werden würden. Und das Ganze führt dann erstmal an die Conclusio über, dass aus Nutzersicht eben angeführt wurde, ob der Aufwand für die Erstellung eines Textblock-Tagging im Anhang tatsächlich den Nutzen gerechtfertigt und man stattdessen nicht besser direkt auf das Detail-Tagging übergehen sollte aus Nutzersicht. Also das wurde angeführt als Beschreibung der Ausgangssituation, die eben jetzt Anstoß oder Anlass ist dafür, veränderte Vorschläge für die Auszeichnung des Anhangs zu machen. Obgleich dieser Kritik führt die ESMA dennoch zahlreiche Use Cases an, also warum ein Textblock-Tagging, eine blockweise Auszeichnung durchaus einen Nutzen haben kann. Und ein Use Case ist beispielsweise, man kann diese Textblock-Auszeichnung wie eine Checkliste verwenden. Das heißt, ein Textblock-Tag signalisiert, dass eine bestimmte Angabe im Anhang vorhanden ist, sodass eben der Nutzer schnell eben, wenn er gezielt nach dieser Angabe sucht, in dem Bericht diese auch auffinden kann. Also es ist wie eine Vollständigkeit, die damit suggeriert wird. Der zweite Use Case, den ihr erstmal anführt, ist eine Navigation. Das heißt, eine Textblock-Auszeichnung ermöglicht es den Nutzern schnell zu navigieren, bestimmte Inhalte eben aufzufinden. Den dritten Use Case, tatsächlich eine automatisierte Textanalyse von Angaben. Das heißt, in einem begrenzten Umfang und einem bestimmten Umfang ermöglichen auch Textblock-Auszeichnungen eine Weiterverarbeitung und eine automatisierte Textanalyse. Und als vierten Use Case das isolierte Rendering des Inhaltes. Das heißt, dass Textblock-Auszeichnungen es den Nutzern ermöglichen, einen Text zu extrahieren und diesen separat zu lesen innerhalb der vorhandenen Textstruktur. So, das zur Beschreibung der Ausgangssituation. Was sie erstmal vorschlägt, ist auch ähnlich wie im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung ein phasenbasierter Ansatz, ein stufenbasierter Ansatz. Man schlägt einen neuen Ansatz zur Auszeichnung des Anhangs in zwei Stufen vor. Die erste Stufe sieht jetzt im Hinblick auf die inhaltlichen Pflichten, die daran angesiedelt sind, einen neuen Ansatz zur Auszeichnung, zur blockweisen Auszeichnung des Anhangs vor. Dabei soll das Konzept des Closest und Narrowest Accounting Meaning angewendet werden. Das heißt, dass idealerweise ein Textbaustein in den Notes auch nur mit einer einzelnen Textblock-Tag ausgezeichnet werden muss. Also Ziel ist dann die Vermeidung von Mehrfachauszeichnungen. Und in diesem Zusammenhang soll eben die Darstellungsstruktur und die Untergliederung in Überschriften und Unterüberschriften des Anhangs berücksichtigt werden und entlang der vorhandenen Struktur des Anhangs ein Textblock-Tagging stattfinden. Als zweiten Punkt, der in Phase 1 angesiedelt ist, sieht einen veränderten Ansatz zur Auszeichnung von Tabellen im Anhang vor. Das bezieht sich zum einen auf die Menschenlesbarkeit in der Wiedergabe des IXBRL-Dokumentes. Und zum anderen sollen auch Beziehungen zwischen den Tabellen im Anhang und den primären Abschlussbestandteilen wiedergegeben werden. Phase 2 schlägt dann ein Detail-Tagging der Notes vor. Das heißt, dass jede einzelne numerische Angabe im Anhang alle Dezimalzahlen, alle Datumsangaben, Prozentangaben mit dem Detail-Tagging auszuzeichnen sind. Mithilfe der ESIF-Basetaxonomie bzw. der IFRS-Taxonomie. Und in zeitlicher Hinsicht schlägt die erstmal eben ein Phasing-In insoweit vor, dass die Phase 1 voraussichtlich ab dem Geschäftsjahr 2026 oder 2027 anzuwenden sein soll, je nachdem, wann der finale RTS im Amtsblatt der EU veröffentlicht wird, und die Phase 2 zwei Jahre später. Wenn man sich das im Einzelnen anguckt, so ist es auch im Konsultationsdokument dargestellt, schlägt die erstmal vor, dass wenn der finale RTS im Amtsblatt der EU innerhalb der ersten drei Quartale von 2026 veröffentlicht wird, dann sollen die neuen Vorschläge bereits für Geschäftsjahre beginnend ab dem 01.01.2026, also das dann bereits laufende Geschäftsjahr, anzuwenden sein. Erfolgt die finale Veröffentlichung später, dann das Ganze eben ein Jahr später, das heißt ab 2027. So, im Umkehrschluss bedeutet das, würde eine Veröffentlichung im finalen im Amtsblatt der EU bereits bis zum 30.09.2026 erfolgen, dann bliebe den Preparern 3 Monate Zeit zur Implementierung für das laufende Geschäftsjahr 2026. Zum Phased-In-Approach habe ich Ihnen auch nochmal eine Übersicht mitgebracht, wie das Ganze eigentlich zusammenwirkt mit den Vorschlägen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die ESMA sieht hier grundsätzlich einen Gleichklang. Das heißt, aus Sicht eines Emittenten würden die neuen Vorgaben zur Auszeichnung des IFRS-Konzernanhangs im Gleichlauf zünden mit der Verpflichtung oder mit den Vorschlägen zur Auszeichnung der Nachhaltigkeitsangaben und der Artikel 8 Taxonomie-Verordnungsangaben. Das heißt, je nachdem, wann der RTS tatsächlich im Amtsblatt veröffentlicht werden würde, könnte es bereits im Jahr 2026 zu einer gleichzeitigen Anwendung und dann im Folgenden gestaffelt der neuen Auszeichnungspflichten kommen. So, das zum ersten Mal zum Grobüberblick über die zu den Vorschlägen für die Finanzberichterstattung. Und an der Stelle wollte ich erstmal eine Pause einlegen und das mit Ihnen spiegeln. Haben Sie dazu Reaktionen, Meinungen im Hinblick auf den Zeitplan, die grundsätzliche Problembeschreibung und den vorgeschlagenen Ansatz der ESMA? Marco Ebel gerne.
Ja, vielen Dank. Also wenig überraschend. Also ich finde, ehrlicherweise, es geht komplett in die falsche Richtung. Also wir brauchen nicht jedes Komma im Anhang getaggt. Ja, definitiv nicht. Wir brauchen, und bevor man da irgendwas macht, würde ich sagen, wirklich User Feedback, in welcher Form das genutzt wird und dann quasi aufspannen, was man da nach vorne machen kann unter Nutzung neuer Technologie. Aber da würde ich ehrlicherweise jetzt auch relativ scharf in dem Coverletter reingehen und sagen, das geht komplett in die falsche Richtung. Also das Zeitliche, dass da kurze Implementierungsfristen sind etc., das ist ja dann sozusagen die zweite oder dritte Folge, aber einfach dieser Ansatz, da immer mehr ins Detail zu gehen, eigentlich unisono mit dem Feedback, was man aus dem Markt hört, dass es kaum genutzt wird, muss ich sagen, da habe ich überhaupt kein Verständnis, dass man das so vorschlägt.
Danke. Ich schaue mal parallel in unsere Teilnehmerliste. Wir haben ja glücklicherweise auch einen Analysten unter uns. Sehe ich, ob Herr Hassler zu ESIF eine Meinung hat. Du bist nicht im Call, glaube ich, heute.
Er war da, aber ich glaube, ich sehe jetzt die Telefonnummer nicht mehr von ihm.
Dann in die Runde gibt es weitere Meinungen. Also was ich teilen kann, ist, das Dokument argumentiert wenig aus dem User-Need heraus, sondern nach meinem Gefühl tatsächlich aus der negativen Erfahrung des Textblock-Taggings oder aus den Mängeln des Textblock-Taggings. Michi.
Ja, vielen Dank. Ich denke, musste schon die ganze Zeit dran denken. Hallo. Ich musste schon die ganze Zeit dran denken, dass wir vor, ich glaube, es waren schon ein paar Jahre her, einen Fragebogen zu ESEF, zu dem ESEF-Tagging ausgefüllt haben im Fachausschuss Finanzberichterstattung. Und die Quintessenz daraus war, dass dieses ganze Projekt im Grunde genommen das Ziel verfehlt hat, weil es keinen interessiert, weil keine Rückfragen kommen. Die Unternehmen müssen es machen, aber unterm Strich bringt es keinen Nutzen. Und mich würde interessieren, von wem die Umfrage war. War die von einem deutschen Ministerium oder war die von europäischer Instanz? Weil dann, wenn es von europäischer Instanz wäre, wäre die Frage, was wird aus diesen Rückmeldungen fabriziert? Ist dann das Ergebnis, was wir jetzt sehen, wenn man, sage ich jetzt mal, rückmeldet, dass das am Ziel vorbeigegangen ist und dann machen es genauso weiter wie bisher? Da muss man sich die Frage stellen, ob das so sinnvoll ist.
Ja, vielen Dank. Das war eine Das war eine Umfrage des Statistischen Bundesamtes, wenn du dich auf die beziehst, zur Evaluierung der ESIF-Berichtsvorgaben. Und die umfasste einerseits, ich meine, das war im Auftrage des BMJ, Fragen im Hinblick auf das Offenlegungsformat, ob sich das Offenlegungsformat und bewährt hat oder nicht, ob eine auf eine Aufstellungsvorgabe im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung umzuschwenken ist. Das waren so die inhaltlichen Aspekte. Und zum anderen umfasste die Evaluierung des Statistischen Bundesamtes eine Nacherhebung oder eine Erhebung des Erfüllungsaufwandes, sowohl aus Erstellersicht als auch aus Prüfersicht. Letzteres ist öffentlich verfügbar oder die Ergebnisse aus dieser Evaluierung. Die inhaltlichen Fragen und die Auswertung dazu, die sind leider nicht öffentlich, also mir nicht bekannt, dass sie öffentlich sind. Aber in dem Zuge haben wir damals uns auch sehr kritisch zum ESEF geäußert, ja. Ja, nochmal ein neuer Versuch, Frage an Herrn Hassler. Haben Sie Erfahrungen mit dem ESIF-Berichtsformat? Nutzen Sie das im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Analyst? Wie sind Ihre Einschätzungen aus Nutzersicht mit der elektronischen Berichterstattung im Rahmen des ESIF? Haben Sie dazu eine Einschätzung?
Ah, okay. Kann man mich jetzt hören?
Ja, sehr gut.
Hallo. Okay. Ja, sorry, ich bin mit dem Handy eingeschaltet. Ich bin noch jetzt gerade rausgeflogen gewesen. Das heißt, ich habe die letzte halbe Stunde oder 20 Minuten eigentlich gar nicht mehr mitbekommen. Ich nutze ESIF nicht. Ich gehe allerdings davon aus, dass das ein ähnliches Software-Monster sein wird, wie schon oder noch ein größeres, also wie die elektronische Rechnungen, mit denen sich jetzt die Unternehmen auseinandersetzen müssen, um Software zu kaufen und zu benutzen, um bürokratische Anforderungen zu erfüllen. Und also das ist etwas, was ich sehr kritisch gegenüberstehe.
Vielen Dank. Haben Sie denn einen Eindruck, wie ESEF generell wahrgenommen wird aus Investorensichtweise? Also ob es genutzt wird?
Aus Investorensicht gehe ich nicht davon aus, dass es genutzt wird. Für mich ist es ein Produkt, das die von uns analysierten und investierten Unternehmen benutzen. Und da kann ich mich aber mal umhören bei den Unternehmen, mit denen ich Kontakte habe, wie sehr das die in ihrem Arbeitsalltag belastet. Das kann ich mal machen. Also als Investor oder Analyst nutze ich das nicht.
Vielen Dank. Jens, gerne Reaktion.
Ja, ich finde es immer wieder erstaunlich. Wir diskutieren ja jetzt ESEF seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Facetten. Wir kommen immer wieder zum gleichen Punkt. Neben der Komplexität, das ist ja immer der nachgelagerte Schritt, ich mache das ja für etwas. Die Kommission, auch die ESMA, sagt ja immer wieder, also das ist das Format und das ist das, was gewollt ist. Und also entweder es gibt irgendwo einen Nutzerkreis, den wir nicht kennen, der sich auch ungern outet dazu, dass er Heavy User ist, ja. Vielleicht sind es die Ratingagenturen, keine Ahnung. Klar, natürlich für Akademiker ist es interessant. Es ist vielleicht auch für die Regulatoren selbst interessant, um Datenpools aufzubauen. Das kennen wir ja auch aus der EZB, die ja auch gerne strukturierte Formate nimmt und dann unendlich große Datenpools aufbaut und daraus Schlussfolgerungen, Analysen und so weiter trifft. Aber ich habe die Timeline gesehen, die du gezeigt hast und auch der Marco Liebe. Und wenn ich mir aktuell ansehe, wie Produktionsgeschwindigkeit bei AI ist und die Entwicklungsgeschwindigkeit. Weil aktuell hätte ich ein bisschen Manschetten, denn AI lernt von strukturierter Information auch. Aber ich glaube, es gibt irgendwann so einen Kipppunkt, wo die AI wahrscheinlich genauso gute Ergebnisse erzeugt. Also wenn einer das unbedingt nutzen will, kann das durch sein Tool schmeißen. Und ich glaube, die Zeit, wo AI gut genug wird, wird schneller kommen als die Erstanwendungszeitpunkte dieser Verordnung. Das ist meine Erwartungshaltung. Und ich glaube, jetzt auch vor dem Hintergrund der großen Investments, die hier gemacht werden, also die Beträge werden ja immer größer, ja, also das ist schon erstaunlich, wo das auch alles herkommt. Aber es ist, glaube ich, wichtig und ich denke, das muss man irgendwie auch nochmal klar machen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, nicht zu antworten, weil am Ende, wenn es doch kommt, müssen wir mit Produkt leben und sagt, dann wird uns auch vorgehalten werden, wir hätten nichts gesagt. Ja, ist ja dann immer das Problem. Aber ich glaube, man sollte schon im Coverletter nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, dass auch vor dem Hintergrund des Omnibus, da ist ja auch so ein digitaler Arbeitsschritt drin für so Digitalthemen, dass man dann auch nochmal vielleicht Stocktaking machen muss, denn diese Aussagen, also das Produkt ESEF, ja, ist ja auch schon vor einigen Jahren oder vielen Jahren angestoßen worden. Da war die Zeit auch noch eine andere. Das ist leider bei diesen ganzen EU-Regulierungen immer so, dass der Startpunkt und das Bedürfnis ermittelt wurden und die Zeit dann auch häufig die Situation verändert. Und vielleicht muss man dann doch nochmal sehen, was denn die Use Cases des ESEF-Taggings sind und die Kosten-Nutzen. Rechnung dahinter. Ich meine, klar, dass XBL großer Supporter ist, Ilka, das ist natürlich klar. Genauso wie ich für Prüfungspflicht von CSRD berichten bin. Das ist jetzt nicht ganz unbiased an der Stelle. Aber das vielleicht nur noch mal so als Punkt, weil ja, also wir sehen auch schon, dass da die künstliche Intelligenz, wir nutzen das auch schon bei uns im Haus zur Analyse von Geschäftsberichten. Und ja, das hat Macken, da muss immer noch einer drauf sehen, aber es wird erstaunt, vor allem mit einer sehr hohen Geschwindigkeit besser. Also vor einem Jahr habe ich noch gesagt, puh, das kann ja nicht mein EPS von der G&V unterscheiden, ja, von daher ein bisschen schwierig. Aber jetzt wird das schon deutlich, deutlich besser, deutlich treffgenauer.
Ja, vielen Dank.
Also, jetzt hast du mir meinen wesentlichen Kommentar schon vorweggenommen, aber ich will nochmal vielleicht, dann ergibt sich nochmal eine positive Note vielleicht. Ich meine, was man natürlich ein bisschen dem Ganzen zugutehalten muss, ist, dass wir noch nicht genau absehen, inwieweit die ESAP-Einführung das Bild beeinflusst. Wir sind ja im Moment einfach in einer Situation, wo es auch technisch schwierig ist, in dem großen Stil die ESEF-Daten überhaupt abzugreifen. Also ein Bundesanzeiger mit so einem Einzel-Download, mit einem Capture, das ist natürlich relativ aufwendig. Und das ist vielleicht noch so ein bisschen die Unbekannte in der Gleichung. Würde jetzt eine einheitliche Plattform, wo ich Massendaten hätte, in irgendeiner Form die Nutzung befördern? Fragezeichen. Was die Zeitschiene angeht, sehe ich das genauso wie du, Jens. Das ist halt einfach sehr, sehr langsam im Vergleich zu dem technischen Fortschritt. Und ich kann mich erinnern, jetzt, als ich im Januar bei der WVFA-Veranstaltung war, man kommt ja sogar in so illustre Zirkelschlüsse mit KI, dass die KI ja im Moment auch genutzt wird, das ESEF zu erzeugen. Und dann sozusagen hinterher zu sagen, dass die KI wird auch genutzt, um das ESEF auszuwerten, da tue ich mich in meiner Gedanken noch ein bisschen schwer, dann in der Summe den Gesamtnutzen dazu erkennen, muss ich gestehen. Also insofern glaube ich auch, dass uns da vielleicht der technische Fortschritt ein bisschen in Streich spielt, zumal ja schon 2017, als die Feldstudie bei ESMA gemacht wurde, ich kann mich erinnern, schon damals wurde das Format als veraltet eingestuft. Also insofern, aber wie gesagt, also ESAP ist vielleicht nochmal so ein Treiber, den man nicht ganz aus dem Auge lassen sollte. Ne?
Marco, gerne.
Ich glaube, der Michi war vor mir. Also ist zumindest die Hand oben, glaube ich.
Dann hängt mein Teams. Bei mir ist sie nicht oben, aber...
Ach so, okay. Also bei mir ich sehe aber dann gerne. Genau, also ich wollte nur noch mal den Punkt aufgreifen mit AI und Entwicklung. Und vielleicht ein Aspekt ist der, so wie ich mich halt in einem bestimmten System festhalte, forciere ich auch nicht die Entwicklung alternativer Modelle. Ja, also im günstigsten Fall passiert es ohnehin parallel, ja, weil also wird das quasi ESEF ignoriert, ja, und Analysten und Stakeholder entwickeln eigenständig was, aber im ungünstigsten Fall ist ja dieses Festhalten an einem System, ja, das Ausrichten und Konsultieren und Weiterentwickeln auch ein Punkt zu sagen, ich lenke die Energie gar nicht in eine alternative AI-basierte beispielsweise Lösung und dadurch verzögere ich das Ganze. Und deswegen muss man sich, glaube ich, schon an bestimmten Punkten mal die Frage stellen, ob nicht ein radikaler Schnitt dann sinnvoller ist zu sagen, ich mache da jetzt gar nicht weiter, ja, das hat keine Zukunft. Und ob das nicht sozusagen in gewisser Weise ein Beschleuniger dann dafür ist, letztlich da auch mehr Energie reinzustecken und eine sinnvolle AI-basierte Lösung zu entwickeln.
Also ich wollte einfach nur mal betonen, wir schreiben was nochmal jetzt in den Coverletter. Wir werden dann nochmal das Thema aufgreifen. Der Sven Moorich hat ja nochmal einen, diesen Aspekt mit ESAP. Man baut ja im Grunde ein ganzes System um diesen ESAP und braucht ja im Grunde dafür diese XBL-Auszeichnung. Und das ist ja insoweit eine Entwicklung, die sich ja noch breiter vollzieht. Das ist ja nicht nur jetzt, wo wir sagen, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Finanzberichterstattung, sondern da haben sie ja irgendwie 33 Rechtsakte, die ja über XBRL dann alle dort eingespeist werden sollen. Das heißt also, die Kommission muss sich in dem Zusammenhang insgesamt nochmal neu aufstellen und sich die Frage stellen, wie kann man das ganze Thema denn zufriedenstellend lösen angesichts der neueren technischen Entwicklung. Und den Punkt können wir ja durchaus auch ja da aufgreifen und adressieren und sagen, macht euch da mal im breiteren Umfeld Gedanken dazu. Es wird nur als sehr belastend wahrgenommen und es ist nicht ganz klar, wer das überhaupt nutzt. Ne? Ja. Aber das wäre ein Punkt nochmal jetzt für Ilka Karnitz und Marco Liepe, dann den entsprechenden Coverletter da nochmal, dass man sagt, einfach, das sind ein paar begleitende Gedanken dazu, die sind alle valide und das muss man sich dann in dem Zusammenhang genau überlegen, was auch erstmal dann in dem, die bauen ja gerade diesen ESAP, ne? Das ist ja genau deren Thema. Ja.
Ja, machen wir gerne. Ich weiß ja, Herr Hassler noch einen Anmerkung hatte und versucht hatte zu sprechen zwischendrin?
Ja, ich weiß immer nie, ob ich zu hören bin, weil ich das auf dem Handy nicht sehe. Sorry dafür. Also wir dürfen nicht vergessen, dass es auch sehr kleine Unternehmen gibt, die an der Börse notiert sind, mit 5 oder 10 oder 20 Mitarbeitern. Und für die ist jeder Aufwand, der da betrieben wird, ist ja, vielleicht schon existenziell. Da geht es nicht darum, dass da mal ein Mitarbeiter eingestellt wird, der das macht oder dass eine Software gekauft wird, um was Blödsinniges wie den Geschäftsbericht zu übertragen, sondern es geht darum, dass das für solche Unternehmen ein wirklicher Aufwand ist, der schon auch Leute sich fragen lässt, ob sie hier weitermachen sollen mit dieser Bürokratie. Es ist keine Erleichterung für die Unternehmen und es ist kein Nutzen für den Anwender. Und deswegen frage ich mich, wieso eigentlich hier irgendjemand mir als Analyst oder einem Investor etwas Gutes tun soll, weil das Ziel ist, Finanzinformationen schneller und effizienter zu analysieren. Und das macht keiner der Anwender damit.
Vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, ich teile nochmal die Präsentation, noch einen zweiten Aspekt, einen Deep Dive in die Einzelvorschläge, was vorgeschlagen wird von der ESMA im Bereich der Finanzberichterstattung, um das nochmal etwas näher zu beleuchten, weil auch dazu gezielt Konsultationsfragen gestellt werden. In der Phase 1, ich hatte es angesprochen, soll zunächst ein neuer Ansatz zur blockweisen Auszeichnung zur Geltung kommen, mit dem Ziel, das Multitagging zu verhindern, möglichst komplett zu verhindern, indem man das Konzept des Closest, Narrowest Accounting Meaning auch auf die Textblock-Elemente des Anhangs anwendet. Das heißt, dass bei der Auszeichnung des Anhangs eben dasjenige Taxonomieelement, was inhaltlich am nächsten oder am besten zutreffendsten auf einen Sachverhalt, wie er im Anhang beschrieben ist, angewendet werden soll und eben nicht alle irgendwie anwendbaren oder in diesem Zusammenhang einschlägigen Taxonomie-Elemente angewendet werden sollen. Und der zweite Aspekt, der in diesem Zuge zum Tragen kommt, ist, dass die ESMA darlegt, dass man sich bei der Auszeichnung an der Gliederungsstruktur, der inhaltlichen Gliederungsstruktur der Nodes orientieren soll. Wie das im Einzelnen anzuwenden sein soll, versucht sie mit einer Abbildung und einer Erläuterung dazu zu erläutern. Und zwar zeigt sie auf, dass, so verstehe ich es zumindest, immer dann, wenn eine Unterüberschrift einen Unterabschnitt beginnt oder einleitet, dass dann ein, sofern ein entsprechend eng abgegrenztes Taxonomieelement vorhanden ist, dass dieses angewendet werden soll. Und eben wenn nicht durch Unterüberschriften oder Überschriften die Nodes untergliedert sind, dass dann eben im Zweifelsfall das übergeordnetere Taxonomieelement angewendet werden soll. Also diese Gliederungsstruktur der Nodes soll die Auszeichnung mithilfe der Taxonomieelemente steuern. Mit dem Ziel eben keine Mehrfachauszeichnung, sondern tatsächlich nur dasjenige Taxonomieelement, das das Closest oder Narrowest Accounting Meaning aufweist. Das ist der erste Aspekt für Phase 1, der zum Tragen kommt. Der zweite Aspekt für Phase 2 bezieht sich auf die Auszeichnung von Tabellen im Anhang. Da betont die ESNA einerseits, und das ist meines Erachtens tatsächlich auch schon jetzt unter dem ESEF Reporting Manual gelebte Praxis, dass die Tabellen im in der menschenlesbaren Wiedergabe auch als Tabellen entsprechend erkennbar sein sollen und nicht kolonnenweise Zahlen untereinander. Das heißt, dass man bei der Auszeichnung die Struktur einer Tabelle mitgeben muss, damit auch die menschenlesbare Wiedergabe des Dokuments eben erkennen lässt, dass es sich um eine Tabelle handelt. Der zweite Aspekt ist, und der ist neu, bezieht sich auf eine Auszeichnung von Beziehungen zwischen Tabellen im Anhang und den Informationen in den primären Abschlussbestandteilen. Und das soll mit sogenannten Fact-to-Fact-Relationships erfolgen. Das hat der Marco heute früh auch schon angesprochen, dass eben jetzt Beziehungen zwischen einzelnen Taxonomieelementen hergestellt werden sollen. Konkret sagt die ESMA, man soll Beziehungen zwischen Tabellen beziehungsweise den Taxonomieelementen zur Auszeichnung von Tabellen und den Taxonomieelementen in den primären Abschlussbestandteilen herstellen mit einem mit sogenannten Fact-to-Fact-Relationships. Das ist komplett neu und bislang auch in der IFRS-Taxonomie so nicht vorgesehen. Und es bleibt daher auch an der Stelle relativ unklar, welche Beziehungen sind denn hier auszuzeichnen und wie weitgehend ist diese Auszeichnungspflicht zu verstehen. Ich hatte Ihnen vor einiger Zeit kurz mal das Proposed Taxonomy Update zu IFRS 18 vorgestellt. Dort schlägt der ISB diese sogenannten Fact-to-Fact oder Fact-Explanatory Fact, dieses Konzept vor, allerdings nur in Bezug auf eine spezifische Angabevorschrift und nämlich dann, wenn nach IFRS 18 angegeben wird, dass in einem bestimmten Posten in den primären Abschlussbestandteilen ein bestimmter anderer Posten enthalten ist. Das heißt, es gibt eine konkrete Angabe, jetzt hier in diesem Beispiel, dass in den Cost of Sales in Höhe von 10 Currency Units eben ein ein bestimmter Verbrauch, ein unnormaler Verbrauch von Rohstoffen vorliegt. Und für diese inhaltliche Angabe ist tatsächlich jetzt auch schon in den Notes eben eine konkrete Beziehung hergestellt zwischen einer Angabe X und den primären Abschlussbestandteilen. Und diese Beziehung soll eben mit sogenannten Fact-to-Fact-Relationships ausgezeichnet werden. Der ISB schlägt das für IFRS 18, wie gesagt, vor als neues Konzept. Im Exposure Draft oder im Proposed Taxonomy Update ist das als freiwillige Auszeichnung angelegt. Also die ISB encourages to use a fact, explanatory fact, not arc mechanism, um eben solche Beziehungen auszuzeichnen. Die ESMA greift jetzt dieses Konzept von Fact-to-Fact-Relationships auf und will es als verpflichtende das Konzept einführen, und zwar für einen ganz anderen Sachverhalt, nämlich von impliziten, expliziten Beziehungen zwischen bestimmten Tabellen in den Notes generell und deren Beziehungen oder Zusammenhang zu einzelnen Posten in den primären Abschlussbestandteilen, also Bilanz, G&V, Eigenkapitalveränderungsrechnung und Kapitalflussrechnung. Das ist das zweite Element, was in Phase 1 greift. Phase 2, wie bereits angesprochen, dann das Detail Tagging mit 2 Jahren Versatz nach der Phase 1 schlägt die ESMA vor, dass sämtliche Angaben in den Notes mit Detail Tagging, nicht nur blockweises Tagging, sondern eben Detail Tagging von sämtlichen numerischen Angaben im Anhang inklusive detaillierte Auszeichnung jeder einzelnen Zeile in Tabellen vorzunehmen ist, wobei bei Angaben in Tabellen oder Tabellen sich das Ganze beschränkt auf solche, die Angaben in Form einer Währung, also in Euro oder etwas enthalten, wenn es sich um Tabellen handelt. So, das zu den inhaltlichen Pflichten. Auch dazu gibt es 2 Konsultationsfragen. Und meine Frage an Sie, haben Sie dazu Anmerkungen, Einschätzungen, Einwertungen? In jeglicher Form sehr gerne. Ich sehe bislang keine Reaktion. Ja, falls Sie keine Anmerkung haben, also ich bin mit dem Programm so weit, wie ich heute kommen wollte, im gemeinsamen Fachausschuss soweit fertig. Den Rest der Präsentation würde ich dann mit dem Fachausschuss Finanzberichterstattung die Diskussion fortsetzen.
Okay, dann erstmal vielen Dank an Ilka Karnitz und Marco Liebe für die Vorbereitung. Ich denke, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Sachen diskutiert. Ich denke, es kam auch nochmal deutlich raus, dass man sagt, wir machen auch nochmal in dem Cover Letter eine generelle Anmerkung noch zu dem ganzen Vorhaben, wo wir dann da hingehen und ob, wie gesagt, nicht auch noch insoweit mittlerweile technische andere Lösungen gibt, aber wir hatten auch, wie gesagt, das Thema wahrscheinlich ein bisschen breiter, aber erstmal mit dem Thema auch mit dem ESAF, dass man insoweit da sich insgesamt nochmal neu, wahrscheinlich nochmal, zumindest prüfen sollte, sich da neu zu sortieren. Ja, wie gehen wir jetzt nochmal weiter vor? Also die nächsten Schritte wären jetzt, vielleicht kann ich mal an Ilka Karnitz oder Marco Liebe, wir würden praktisch jetzt nochmal formulieren und dann, wie war nochmal der genaue Zeitplan?
Also wir würden in jedem Fall für die gemeinsame Fachausschusssitzung im März das Thema nochmal vorstellen, soweit wir dann sind, und die Sitzung im März zur Finalisierung der Erörterung nutzen. Wir würden parallel die Diskussion, die wir im Arbeitskreis digitale Nachhaltigkeitsberichterstattung führen, weiter fortführen, den Input dort einsammeln. Wir haben das ESEF-Anwenderforum terminiert, um die Vorschläge auch nochmal im Detail, vor allem im Bereich der Finanzberichterstattung, dort zu erörtern. Wir würden den Input sammeln, dann auch nochmal im März gesammelt vorstellen, das Ganze parallel schon mal in eine Stellungnahme überführen. Und je nachdem, wo wir dann stehen, mit dem Entwurf einer Stellungnahme, diese vielleicht schon im März mitbringen, in Teilen, und zumindest mal den Stand der Diskussion, wie sie bis dahin eingesammelt haben, vorstellen, um dann die Stellungnahme im Anschluss an die März-Sitzung zu finalisieren und rund zu schleifen. Ja.
Ja, vielen
das
Dank.
So der weitere Zeitplan. Genau.
Also ja, wir haben noch eine Sitzung. Also wir kommen noch mal dran vorbei. Wir versuchen das, soweit es geht, zu substanziieren, praktisch durch diesen weiteren Input. Und aber das wäre soweit dem auch hier für den gemeinsamen Fachausschuss nochmal ein Thema dann bei der März-Sitzung, dass wir dann nochmal die darüber sprechen würden, im Sinne einer Zusammenführung der letzten Erkenntnisse und dann diese Stellungnahme dann auch zeitgerecht dann abschließen zu können dann. Okay, super. Vielen Dank an alle Beteiligten. Damit kämen wir auch zum Ende jetzt erstmal der gemeinsamen Fachausschusssitzung. Wir hatten das ja, wie gesagt, versucht dann zusammenzubringen, dann alle Beteiligten. Wir haben das auch bewusst ja so gehalten, jetzt also wir erwarten ja auch für die nächsten Monate immer noch mal wieder gemeinsame Themen, dass wir das auch weiter so tun können. Und am nächsten Mal werden wir uns auch in physischer Form dann im März in Berlin dann nochmal auch da physisch treffen. Insoweit würden wir jetzt überleiten in die Pause. Ich weiß dann, Sven, wolltest du noch irgendwas vor der Pause sagen? Im Sinne einer, ich meine, wir würden das dann praktisch weiterführen mit 10.15 Uhr in den jeweiligen einzelnen Fachausschüssen. Sven, noch was von deiner Seite?
Ich überlege, aber wir haben jetzt, glaube ich, nichts für die
große Runde. Nee, okay, dann würden wir uns in den einzelnen Fachausschüssen, da gibt es, glaube ich, dann separate Einwahlmöglichkeiten, dann uns dann da jeweils dort wiedersehen und die weiteren Tage dann bestreiten. Also für den Nachhaltigkeitsberichterstattungsausschuss haben wir das praktisch versucht, heute das gesamte Programm abzufrühstücken. Aber da werde ich dann nachher noch was dazu sagen. Der Sven Borich wird am Anfang der FB-Sitzung sicherlich auch noch ein bisschen was zu dem weiteren Programm sagen. Okay, erstmal vielen Dank für die Teilnahme und spätestens dann in dieser Runde dann im März. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Ciao. Dankeschön.